Hallo, hier ist Sebastian Mittag von Studio für Spin, den Inner World Machern. Und jetzt geht's gleich los mit dem Adventure-Treff Podcast. Das wird der Hammer. Viel Spaß. Wollmaus-facher Spaß.
Adventure-Treff, der Podcast.
Ja, herzlich willkommen zum Adventure-Treff-Podcast hier aus Köln. 2016, der Mittwoch, Fachbesuchertag. Wir sind alle gestern Abend angereist, die meisten von uns schon sehr, sehr spät irgendwie. Mhm. Hatten noch schon ein lustiges Safe-Rätsel im Hotel zu lösen.
Wer sind wir überhaupt?
Genau, wer sind wir? Bei uns sind...
Das frage ich mich sehr häufig übrigens. Wer bin ich?
Und wenn ja, wie viele?
Ich bin auf jeden Fall Hans und einer.
Ich bin auch einer und heiße Toni.
Ich bin ein Halber und bin der Basti.
Ich bin eins und ich bin der Jan.
Ich bin nicht mehr zwei Tanks, ich bin Axel.
Und hier ist der Michael. Also wir sind viereinhalb und der kleine Jan. Ja, erster Gamescom-Tag. Wie war denn euer Eindruck? Wer möchte denn mal irgendwie so schildern, was ihn so bewegt hat auf dem Weg zur Messe und beim ersten Blick auf die Masse?
Welche Masse?
Die Masse, die man sonst so erwartet von den Messenhallen.
Also draußen war schon viel los,
ja,
verhältnismäßig.
Ich glaube aber, dass es an den anderen Mittwochen ungefähr ähnlich war.
Ja,
kein großer Unterschied.
Und es war hatten wir ja schon in unserem Vorbericht Hangout besprochen. Es gibt ja jetzt Taschenkontrollen und Cosplayer zum Beispiel müssen sich zusätzlichen Kontrollen unterwerfen, weil sie ja sowas wie Anscheinswaffen dabei haben könnten, was man nicht mehr darf. Also es wird härter kontrolliert und war bei uns aber alles sehr...
War okay, ging schnell, einmal in die Tasche geguckt und dann...
Genau, also alles bisher recht entspannt. Mal gucken, wie es morgen aussieht und wie es da läuft, wenn dann wirklich die Hallen für alle geöffnet sind. Was mir noch aufgefallen ist, mehr Sicherheitspersonal generell in den Hallen und auch in den Gängen und die haben dann auch ab und zu mal so sich angefunkt und irgendwie mitgeteilt, wie die Lage ist, was natürlich am Mittwoch jetzt eh irrelevant ist. Aber ich glaube, gefühlt sind mehr Sicherheitspersonal als sonst da.
Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich habe auch nicht drauf geachtet, aber...
Also, dass Leute mit Funk rumlaufen, ist, glaube ich, war vorher noch nicht so massiv wie dieses Jahr.
Ich weiß auch nicht, ob ich vorher nicht drauf geachtet habe, aber mir ist jetzt auch zum ersten Mal aufgefallen dieses Jahr.
Mir sind auch zum ersten Mal Leute in anderen Uniformen aufgefallen als letztes Jahr.
Ja.
Da waren wahrscheinlich zusätzliche Sicherheitsdienste, die damit angestellt worden sind.
Externe Sicherheitsdienste eingekauft, die sich auf sowas spezialisieren, so Veranstaltungssicherheit.
Allerdings, was ja okay ist. Haben wir auch mindestens ein Schwert gesehen.
Genau, man hat sogar ich habe mal einen Facebook-Feed gemacht, als ich von der Pressehalle, ich war am Anfang in der Pressehalle. Übrigens, Pressemappen sind out. Macht alles mehr nur noch digital, deswegen war es nicht sonderlich erfolgreich. Und als ich von der Pressezentrum zurückgegangen bin, habe ich ein bisschen Dive gefeedet über Facebook.
Wir müssen diese ganzen neuen Worte noch lernen.
Ja, ja. Und tatsächlich ist mir im Live-Feed jemand mit einem Schwert ganz stolz entgegengekommen, weil er hatte ein Schwert.
Ja, aber der kann auch vom Aussteller...
Vermutlich kam er vom Aussteller.
Aussteller und die dürfen dann auch mit sowas rumlaufen.
Die dürfen dann wieder.
Ja, genau. Ich kann übrigens mal live und die Leute live zuschalten, während wir podcasten.
Ich weiß nicht, ob um 1.49 Uhr noch jemand reinkommt.
Oder ob das die Aufnahme stört.
Das stimmt, wir haben ja die Handys aus. Allerdings WLAN nicht, wie ich sehe.
Ich habe sogar jemanden gesehen mit einem Gehstock.
Nein!
Ja.
Hätte man eigentlich melden
müssen. Gefährlich, ja.
Wenn der dich damit haut, dann bist du aber grün und blau.
Wir können uns immer noch
Wir
können uns immer noch mit unseren Stativen wehren.
Genau.
Die wir übrigens problemlos reingekriegt haben. Da haben wir ja schon ein bisschen Angst gehabt, dass die uns da irgendwie Ärger machen. Aber nein, wir durften mit dreifach Metallstangen da reinlaufen.
Schauen wir mal, wie es morgen wird. Ob sie morgen nochmal strenger werden.
Ja.
Die Klingen drin haben sie nicht entdeckt.
Nein.
Weil keine drin war.
Richtig. Wir hatten unseren ersten Termin bei Application Systems Heidelberg. Die kennen wir zuletzt von Nelly Kutelot and the Four Fleet. Das haben die rausgebracht im April, glaube ich, diesen Jahres. März, April, irgend sowas war das. Jetzt sind sie mit dem nächsten Titel da, eine Produktion aus Deutschland und der Hans hat reingespielt.
Ja, genau, das ist Unforeseen Incidents, ein eher düsteres Mystery-Adventure, allerdings düster insofern, als dass es um eine Endzeitwelt geht und ein Virus ausgebrochen ist. Und in dem Spiel begleitet man die Entwicklung dieses Virus über 2 Wochen hinweg, allerdings an 4 Tagen. Genau, also die Dauer des Spiels ist 2 Wochen, die Geschichte entwickelt sich über 2 Wochen hinweg und gespielt wird an 4 Tagen. Das sind so die 4 Kapitel, in die es aufgeteilt ist.
Der erste schreibt beim Podcast, Axel schüttelt den Kopf.
Ja, aber Axel ist falsch.
Nee.
Doch, definitiv.
Zwischen jedem Spieltag.
Das heißt, Axel hat Woche. Unrecht.
Und es sind 4.
Ja, genau, 2x2 Wochen, habe ich doch gesagt.
Ich hätte es gern ausdiskutiert jetzt.
Genau, 2x2 Wochen.
Aber wenn es 4 Tage sind, mit einer Woche dazwischen, dann sind es doch 3 Wochen.
Also Toni, jetzt weißt du, warum bei uns, übrigens Toni, zum ersten Mal bei Gamescom Podcast dabei, jetzt weißt du, warum es bei uns manchmal später wird.
Ja, und es ist nicht nur düster, es ist auch humorig.
Genau, da wollte ich gerade noch drauf eingehen.
Ja.
Also es ist ein Virus ausgebrochen und der entwickelt sich über die Zeit hinweg und greift immer weiter um sich. Und unser Hauptcharakter, der hat einen wichtigen Brief bei sich, den er überbringen muss. Ich nehme an, wahrscheinlich enthält er irgendwie Infos über den Virus oder wie man ihn stoppen kann oder irgendwie sowas. Dazu haben wir nicht mehr erfahren. Grafisch sieht es sehr interessant aus. Alles handgezeichnet, aber hübsch durchanimiert. In die Musik konnte ich auch schon reinhören mit Kopfhörern. Die war sehr passend und gelungen. Es wird wohl viele Dialoge geben. Zumindest in dieser Demo hatten wir jetzt schon einiges. Und längere, anspruchsvollere Rätselketten. Ich bin sehr gespannt drauf. Und Axel hat sich's auch angeguckt, glaube ich, ne?
Ich habe es nicht gespielt.
Ich habe ein bisschen gespielt, ja. Gespielt. Ich konnte das Rätsel leider nicht lösen. Ich war traurig dann.
Ja, interessant fand ich, dass das in 2 Sprachen von den Machern in Deutschland und Alistair Beckett Kinn in England gemeinsam entwickelt wird.
Genau, Alistair, bekannt von Nelly Guter Lot.
Wer spricht sowas auch falsch aus?
Ganz im Ernst. Wer sagt denn Guter Lot? Ich weiß es nicht.
Unfassbar.
Der unterstützt da auch, genau.
Der macht auch beim Game Design mit. Also er schreibt die Story mit und auch hilft auch beim Game Design.
Genau. Aber wir sind sehr gespannt, es sieht sehr vielversprechend aus. Die Frage ist natürlich, wie sich jetzt letztlich diese Rätsel auswirken und wie abwechslungsreich dann die einzelnen Abschnitte werden. Aber wir haben es auf dem Zettel als sehr interessanten Titel. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was da links gerade passiert ist zwischen Basti und Jan.
Hans, es ist einfach spät abends. Und wir haben noch nicht über unser Hotel gesprochen. Da passieren merkwürdige Dinge.
Oder was für morgen?
Alles gut, Hans.
Okay. Veröffentlichungsdatum, hilf mir kurz, Axel.
Nächstes Jahr.
Genau, aber ohne früher. Konkreten Termin, ne?
Früher.
Meinst du?
Eher früher als später.
Frühjahr 2020.
Oh, es ist Mittwoch und wir drehen schon durch.
Gott, wie soll das nur werden?
Oh, erst ist schon Donnerstag. Gesprochen wird.
Es ist Donnerstag.
Verdammt, es ist ja schon Donnerstag.
Wir hatten heute was? 21 Titel oder so? 22, durch die wir jetzt nicht durch müssen. Also entsprechend.
5 Fallen gelassen.
Inzwischen geht es uns, glaube ich, ein bisschen so wie Benoit, ist so kalt.
Ja, und ein paar Titel gesehen, von denen wir behaupten, die werden sie erst morgen sehen, damit es nicht so arrogant rüberkommt heute.
Nee, wir sind da wirklich viel gerannt, muss man auch sagen.
Ja.
So ein richtig heftiger Einstieg heute.
Ja,
und morgen sieht es nicht besser aus im Kalender, aber dazu kommen wir dann morgen. Ebenfalls noch bei Application Systems Heidelberg haben wir noch ein zweites Spiel gesehen. Das war kein Adventure, sondern ein VR-Titel. Dazu kann uns jetzt Toni was sagen.
Ja, und zwar war das ein Puzzle-Spiel und das war per Vive spielbar. Und ja, also ich habe mit VR-Spielen noch nicht so viel Erfahrung. Das war jetzt das zweite, glaube ich, das ich jemals gespielt hatte. Und es fühlt sich auf jeden Fall echt sehr, sehr gut an. Die Brille liegt auch gut auf, deswegen stört es dann auch nicht, wenn man ein bisschen länger spielt. Die Rätsel
waren... Hast du schon gesagt, wie es heißt?
Hast du das nicht gesagt?
Nein.
Carpe Luzem heißt es. Seize the Light. Und Ja, da geht's.
Noch zwei so Anspielungen und ich fühle mich gemobbt.
Das dauert aber auch.
Entschuldigung, ich habe mich unterbrochen.
Und ja, da geht es um Lichträtsel. Da gibt es halt dann eben solche so Blumen, die man dann anstrahlen muss mit einem Laserstrahl, mit verschiedenfarbigen Laserstrahlen. Und diese müssen halt dann auch zu der Farbe der Blumen passen. Und man muss dann eben dafür sorgen, dass alle Blumen aufblühen und dann kann man sich quasi dann so ein Lichtkristall greifen und kommt dann ins nächste Level.
Wie war denn das Feeling so beim Spielen?
Also es kommt, jetzt abgesehen von der Grafik, die halt sehr comicartig ist, finde ich, wirkt das schon alles ziemlich echt. Also es wirkt wirklich so, als wäre man in dieser Welt drin. Also man muss sich auch wirklich um 360 Grad drehen, um alles sehen zu können, was um einen herum passiert. Und die Steuerung funktioniert auch gut. Leider war das halt ein bisschen ungünstig aufgebaut. Deswegen ist es mehrmals vorgekommen, dass wenn ich dann nach unten greifen wollte, bin ich dann öfters mit dem Controller an den Tisch gekommen. Und dann hat sich das da nicht so gut steuern lassen. Aber abgesehen davon hat es wirklich sehr gut funktioniert. Es gab keine Fehler. Die Musik, die dabei gespielt wird, ist auch sehr ruhig. Beruhigt dann auch ein bisschen und es wird überhaupt kein Stress aufgebaut, man hat keinen Zeitdruck und wenn man Lust hat, kann man auch die Landschaft ein bisschen genießen, die da drumherum um einen dann eben ist. Und also ich kann es sehr empfehlen, wer Vive hat, ist zwar ziemlich teuer, aber der kann sich auf jeden Fall mal dieses Spiel holen, wenn er auf knackige Rätsel steht.
Super. Ich glaube, die Vive hatten wir noch gar nicht irgendwie in
der Berichterstattung. Nein, ich hatte die heute auch zum ersten
Mal. Nur die Oculus irgendwie im Test gehabt. Wie ist denn da das Motion Sickness Gefühl? Irgendwie hat man dann das Gefühl, dass einem schwindelig wird oder schlecht wird?
Ich hatte gar keins. Es gab nur ein Problem, wenn ich dann den Laserstrahl so gedreht habe, dass er direkt in meine Augen kommt. Das ist dann schon sehr, sehr anstrengend, dann da reinzuschauen, aber sonst echt sehr gut.
Also man muss auch nicht reinschauen, ne? Das ist eher...
Ja, man sollte auch eigentlich nicht.
Ich finde es aber schwer zu vergleichen, es hat weniger mit der Brille zu tun, aber der Titel ist halt sehr gut optimiert für VR. Das heißt, es gibt keine schnellen Bewegungen, du stehst, du kannst dich umgucken, da wird einem eigentlich nicht schlecht. Aber vom Tragekomfort fand ich auch die Vive besser als die Oculus, definitiv.
Die haben es aber auch nochmal zusätzlich gepolstert.
Was wir auch noch gesehen haben bei Application Systems, ganz kurz, war die iOS-Fassung von Nelly Kutalot. Also die ist auf dem iPhone gelaufen und sah sehr flüssig und gut spielbar aus. Das Interface war auch gut gemacht. Kann man auch auf einem kleinen iPhone-Screen ganz gut spielen.
Wobei wir noch nicht wissen, wann die erscheint, weil sie da wohl noch ein bisschen dran basteln müssen.
Und ob es Android gibt, ist auch noch nicht bekannt.
Das ist noch nicht bekannt,
genau. Wenn ihr da Axels wunderschöne Finger sehen wollt, dann schaut euch die Videozusammenfassung an. Da ist Axels Finger zu sehen auf dem iPhone. Und außerdem bin ich zu sehen, wie ich vollkommen bescheuert mit der Vive durch die Gegend angle da.
Ja, das ist lustig. Wann geht denn das online? Müssen wir noch schaffen.
Ich glaube, wir versuchen es gerade in diesem Moment hochzuladen.
Okay, also es kommt auch noch die Videozusammenfassung.
Ich versuche gerade zu vermeiden, dass uns Google anruft, wobei das irgendwie lustig wäre.
Podcast. Ja.
Und habe auch kurz überlegt, ob ich sage, Moment, Google muss uns anrufen, weil sie sind irritiert, warum sich jemand aus so einem Hotel bei einem Google-Account anmeldet.
Die wissen wahrscheinlich, dass man hier eigentlich keinen Platz hat, um ein Laptop irgendwo
hinzustellen. Es sind vermutlich auch einfach viel zu viele Laptops gleichzeitig bei Google angeloggt. Das finden die merkwürdig.
Aber mehr zum Hotel morgen, ne? Wollten wir uns ja aufheben, hat
ja. Ja, genau. Gerade noch eine Frage. Hast du Nelly Kutalot mit Daumen oder mit Zeigefinger gesteuert?
Ich spiele immer mit Zeigefinger.
Okay, gut, weil ich habe es nämlich mit Daumen versucht und da bin ich manchmal nicht so richtig auf die entsprechende Touchfläche gekommen.
Ich bin immer zweihändig beim Smartphone noch. Ich bin noch die alte Generation.
Ja, aber wenn man es quer hält, geht es doch eigentlich auch gar nicht anders, oder?
Also ich glaube, da war mir die Steuerung optimiert. Das
ist sowas wie ein Inkognito.
Ich immer so. Immer mit Zeigefinger.
Ja, also wird auch empfohlen. Mit Zeigefinger.
Zwei Kunden.
Okay, nächster Titel, den wir gesehen haben, war The Lion's Song. Das kommt aus Österreich und das hat der Jan sich angesehen.
Genau, da waren wir bei
Mikomi. Ja, Servus.
Bitte?
Es kam viel zu spät.
Ich kann nicht so viel multitasken gleichzeitig. Ich muss hier.
Dann ran. Lass es.
Ja, Meepo Megames aus Österreich, da waren wir. Die haben vor 2 Jahren ungefähr mal eine Game Jam-Version von so einem Freeware-Adventure online gestellt. Auch bei uns im Forum. Und da ging es um eine Komponistin, die komponieren musste. Und man musste in einem Monolog von ihr quasi Entscheidungen treffen. Und währenddessen hat man quasi die Komposition vervollständigt. Das war in Pixeloptik gehalten und eine sehr braun-ockerfarbene Farbpalette. Und da haben die sich gedacht, da machen wir mehr zu. Die haben vor 2 Monaten, glaube ich, eine aktualisierte Version davon kommerziell veröffentlicht, die wohl erweitert ist. Ich habe sie selbst noch nicht gespielt. Und das ist der erste Teil jetzt von einer 4-teiligen Reihe, die veröffentlicht wird kommerziell. Und wir haben jetzt Szenen aus dem 2. Teil gesehen. Wie gesagt, der 1. Teil ist die Komponistin. Das ist auch so geblieben, ist noch erweitert worden. 2. Teil ist jetzt ein Maler. Und der Maler, der eben in die österreichische Kunstszene eintaucht, das Setting ist auch immer Österreich mit irgendwelchen Bezügen, der malt gewisse Personen und während er das tut, möchte er die verschiedenen Facetten von deren Charakteren herausfinden. Und dabei redet er mit den Leuten und je nachdem, was man für Fragen stellt und was man für Antworten produziert, erzeugt man gewisse Reaktionen und sieht eben verschiedene Facetten von diesen Charakteren. Und da geht es eben darum, welche kann man herauskitzeln, wie sieht man die Figuren, denen man begegnet. Und man begegnet wohl auch Gustav Klimt und Sigmund Freud und anderen Österreichern, die man so kennt.
Josef Haider, Adolf Hitler.
Ich glaube, es spielt früher.
Okay.
Und ja, es ist, macht einen sehr poetischen Eindruck und sehr, nicht sehr, es gibt keine Rätsel, es ist kein Rätselspiel, es ist mehr eine interaktive Erzählung und man kann eben verschiedene Enden und verschiedene Reaktionen von diesen Charakteren nehmen. Den man begegnet.
Was ich interessant fand an dem Titel ist, wie die Emotionen der Charaktere oder die vermittelt werden sollen, auch in der Schrift angezeigt werden. Das heißt, die zittert dann die Schrift oder schlägt Wellen, was also dann optisch nochmal die Emotionen unterstützt halt im Spiel. Und war es nicht auch irgendwie so, dass man in unterschiedlicher Reihenfolge spielen konnte?
Genau, also man muss sich nicht an die Reihenfolge halten, nicht an Episode 1, 2, 3, 4, sondern kann auch in eine andere Reihenfolge spielen und es ist wohl immer so, dass Entscheidungen, die man in einer Episode trifft, irgendwie auch einen Einfluss auf die anderen Episoden haben. Ohne dass es jetzt einen direkten inhaltlichen Bezug zwischen den Episoden gibt.
Und man kann sogar, glaube ich, eine Aktion in einer Episode durchführen und dann in eine andere Episode wechseln und da hat das dann schon seine Auswirkungen, obwohl die noch gar nicht zu Ende gespielt worden sind.
Genau, ja.
Sehen denn die Bilder dann anders aus, je nachdem, wie ich mit dem Gegenüber spreche am Schluss?
Also das Bild, was die Figur gemalt hat, hat man nicht gesehen, zumindest nicht in der Szene, die wir gespielt haben, weil das entsprechend nicht zur Kamera gedreht war. Aber man sieht die Figur, mit der man spricht, die man gerade malt, das Modell, das kriegt so Outlines, die eben gewisse Haltung hat. Also es gibt so diesen starken Mann, der sich so dann über den Charakter lagert oder irgendeine unsichere Pose, die sich über den Charakter lagert. Und wenn man das ein paar Mal provoziert hat, dann bleibt das stehen, bleibt das in der Grafik und man hat also diese Facette des Charakters dann herausprovoziert und erkannt.
Ah, okay.
Ganz interessante Sache. Das nächste Projekt, das wir gesehen haben, das kommt wieder aus Deutschland. Das ist ein 3D-Survival-Titel. Auch mit Medienförderung finanziert worden. Das ist The Last Look. Die haben wir auch getroffen. Da hat der Hans mit den Leuten gesprochen.
Die kommen aus Berlin. Es ist ihr erstes kommerzielles Adventure. Wie gesagt, sie haben die Förderung abgegriffen und hatten überhaupt kein Problem, auf Steam zu kommen. Waren da auch ziemlich relaxed, muss man sagen, im Gespräch, weil wir dann auch gefragt haben. Unsere Erfahrung ist, dass es ein bisschen schwieriger ist, auf Steam zu kommen oder auch eine Filmförderung. zu Games-Förderung zu bekommen. Aber die waren dann so, ja, haben wir halt gemacht und haben wir halt gekriegt. Ne? Mhm. Die Demo habe ich selber auch schon gespielt. Mehr oder weniger klassischer Horror. Mich hat es ziemlich an Season Final von der zweiten Staffel Twin Peaks erinnert. Wem das was sagt, da gibt es einen Raum mit Vorhängen rechts und links.
Wem sagt das nichts?
Ja, und
der möge diesen Raum verlassen.
Daran stark angelehnt fand ich den ersten Abschnitt. Aber dann geht es um ein Haus und eine Frau, die da drin ist und mit unheimlichen Ereignissen konfrontiert wird und die von irgendeiner Art Monster verfolgt wird. Und das Monster hat seine eigene KI spendiert bekommen im Spiel, stapft durch die Gegend, sucht den Spieler und dann muss man ihm ausweichen. Und das klang auch relativ hart. Da war ich ein bisschen überrascht über die Entscheidungen des Game Designs, weil ich glaube, dass es eventuell nervig werden kann, da der immer wieder irgendwo auftauchen kann und man sich ständig verstecken muss und er einen sofort umbringt, wenn er einen erwischt. Und danach alle Items von aktuellen Rätseln zurückgelegt wurden und man wieder am Anfang startet, im Bad, wo man beginnt.
Die Rätsel, die noch nicht gelöst wurden.
Genau.
Also praktisch Items, die man noch nicht verwendet hat und noch braucht, die liegen dann, die muss man nochmal holen.
Und auf dem Weg kann man dann wieder dem Viech über den Weg laufen. Also es ist so ein bisschen...
Und es ist unvorhersehbar tatsächlich. Also es ist nicht geskriptet, sondern man weiß nicht genau, was die KI macht. Und die KI lernt auch.
Genau, das heißt, wenn man sich einmal in Raum B versteckt, dann schaut sie nächstes Mal auch in B nach. Mal gucken, wie sich das dann im Spielen auswirkt. In der Demo war das ja noch nicht so der Fall. Da bin ich, glaube ich, automatisch hinter die Couch geschubst worden, als es kam. Aber ja, genau. Wir werden sehen, wie sich es auswirkt. Man kann bald mehr sehen. In ungefähr einer Woche erscheint auf Steam der Early Access. Das ist dann der erste Abschnitt des Spiels. Warum machen sie Early Access? Sie sagen nicht des Geldes wegen, sondern vielmehr, weil sie das Feedback der Spieler haben wollen.
Und sagen sie doch alle.
Das haben wir schon öfter gehört. Das ist
die Standardbegründung, klar.
Aber sie machen dafür auch keinen Kickstarter, um sich komplett auf diesen Early Access zu fokussieren.
Genau. Und möchten dann möglichst viel noch reinpatchen. Oder ja, Anregungen aufnehmen. Sie haben jetzt auch auf Anregungen hin bei der Demo schon den Sprecher ausgetauscht, also die englische Sprecherin ausgetauscht. Es gibt zwei Sprechrollen. Und wir werden dann sehen, was dabei rauskommt und ob sie diese Early Access Phase dann erfolgreich beenden können. Es könnte ein ganz netter Horror werden. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen Bedenken, dass es nervig wird, wenn man die ganze Zeit von vorne anfangen muss. Und die Rätsel sind allein in der Demo schon echt schwer. Und sie haben gesagt, ja, so bleibt das auch. Also das soll ein sehr schweres Spiel werden. Und ihre Kurzbeschreibung war MacGyver meets the Ring. Hm?
Ist eine Ansage.
Ist eine Ansage,
ja. Genau. Okay.
Erscheint, weil nicht gesagt wurde, erscheint neben Steam PC auch für PS4.
Stimmt, habe ich vergessen.
Also sie haben tatsächlich einen Sony, also das war auch wohl fix. Sie haben tatsächlich einen Deal, dass sie... als Indie-Titel auf der PS4 erscheinen können, haben da wohl einen fixen Slot. Ich weiß nicht genau, wie das bei Sony läuft, aber das ist wohl schon.
Und auch das war halt so, ne? Ja, haben sie halt PS4, ne? Haben sie halt gekriegt.
Ja, also sie kriegen das. Sie kriegen das irgendwie hin.
Hashtag läuft bei ihnen.
Genau. Nix Chaos, sondern alles schön stringent.
Ja.
Genau.
Und als nächstes hatten wir einen Termin, den hatten wir auch letztes Jahr schon, mit dem Javier Cardenas von, den kennen wir unter anderem auch als denjenigen, der die spanische Adventure-Webseite Adventura Isia betreibt. Und der
ist. Ich hätte nicht gewusst, wie man es ausspricht.
Da.
Ja.
Kannst du mal sehen.
Kann man was lernen.
Ja. Und der ist unter anderem auch in dem ehemaligen, leider gescheiterten Kickstarter-Projekt Waldemar the Warlock mit beteiligt. Wir haben uns letztes Jahr schon mit ihm unterhalten. Das Spiel ist immer noch in Arbeit, es geht halt langsam vorwärts. Er hatte keine großartigen neuen Informationen dabei. Allerdings hatte er eine Demo-Version dabei, die uns zeigen wollte, die aber dummerweise nicht lief. Deswegen haben wir direkt für morgen nochmal einen Termin mit ihm gemacht. Das heißt, wir werden ihn morgen direkt nochmal sehen. Und dann kommen wir im nächsten Podcast wieder darauf zurück. Genau. Der nächste Termin, den wir hatten, war mit Sunlight Games, die im Moment die Fortsetzung Gold Rush 2 machen. Da weiß der Axel mehr.
Ja, also Gold Rush 2 gab es ebenfalls nichts zu sehen. was ein bisschen enttäuschend war, dafür haben wir ein bisschen was zur Story erfahren.
Entschuldigung, ich höre schon auf.
Gold Rush 2. Du kriegst keine Energy Drinks mehr auf.
Nee, ich hab noch gar nicht getrunken, aber vielleicht beruhigt es mich, weil der Energy Drink hier heißt Tranquini.
Ja, komm, mach mal auf.
Positively relaxed steht drauf.
Oh, das ist gut.
Aber vielleicht schlafe ich aber auch ein. Ich lasse den Axel mal reden und mach kurz mal hier meinen Drink auf, den ich live im Podcast testen
werde. Hast du die Kraft noch? Er hat die Kraft noch.
Genau, Axel erzählt weiter.
Also, Gold Rush 2 spielt 20 Jahre nach dem Original und der Hauptcharakter, der jetzt erfolgreich Gold geschürft hat in Kalifornien und das sein Geld wieder zurück nach Brooklyn geschafft hat und hat dort verwalten lassen. Er beschließt jetzt zurück nach Brooklyn zu fahren, weil da ist ja jetzt sein Geld und da kommt er her und
er reist zurück zu seinen Ursprüngen. Das Spiel ist quasi die Rückreise. So.
Back to the roots.
Ja, ja. So. Und da muss er auch irgendwie, das ganz kapiert habe ich es nicht, da gibt es wohl irgendwie eine Gang und in Brooklyn, die
ja, die
irgendwie auch der Grund dafür war, dass sein Bruder dort weg genau. ist und jetzt wollen sie die irgendwie überführen und ja, dann Beweise sammeln und der Bruder hat wohl schon Beweise gesammelt und irgendwie kompliziert, aber auf jeden Fall die Story stammt tatsächlich von den Originalautoren des Original Gold Rush von vor 30 Jahren. Und ist nur noch ein bisschen von Sunlight Games ein bisschen erweitert worden.
Genau.
Ausgeschmückt worden, so der Mittelteil vor allem. Es wird wohl Location Recycling geben, allerdings in der Form, dass das Spiel natürlich 20 Jahre später spielt und die Locations jetzt überarbeitet sind und dass jetzt manche Gebäude vielleicht verfallen sind und sich der Fortschritt auch ein bisschen bemerkbar macht in den Szenen.
Oh. Ja, kann man sich ja denken, dass 20 Jahre nach dem Gold Rush dann Brooklyn verfallen ist.
Das ist so wie 20 Jahre nach dem Brexit.
Ja,
genau. Ja, wann genau es erscheint, weiß ich nicht. Im nächsten
Jahr. Noch ist nicht klar, ob Jan zurückreisen darf.
Er hat nämlich seinen Reisepass nicht dabei, nur seinen Personalausweis. Und es kann ja schnell gehen mit dem Brexit. Da kommt er plötzlich nicht mehr rein.
Kann, muss aber nicht.
Ja. Jan lebt in London, nur dass man das vielleicht klärt. Aber jetzt, wir haben Axel unterbrochen.
Ja, was wollte ich sagen? Erscheinungstermin ist noch nicht ganz klar. Wird noch ein bisschen diskutiert, ob noch dieses Jahr klappt oder ob es nächstes Jahr wird.
O-Ton ist so, Weihnachtsgeschäft ist ja eigentlich immer ein bisschen blöd, da wollen alle raus. Also vielleicht ist es auch eher Januar. Und also man weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, und Spielzeit 6 bis 8 Stunden.
Ist weniger als beim ersten Teil.
Deutlich weniger.
Der erste ist ja auch relativ groß. Auch die Characters. Also es hat unglaublich viele Charaktere gegeben im ersten Teil. Ja.
Soll es aber immer noch 35 oder so geben.
Genau. Also, und beim ersten sind es, glaube ich, fast 60 oder so.
Ja, also, ja, wobei da viele auch einfach Statisten sind, die natürlich in der Gegend rumlaufen.
Ja. Aber das werden sie da auch im zweiten reduzieren. Also auch bei 35 werden viele Statisten sein, die einfach nur in der Gegend rumlaufen.
Wahrscheinlich. Ja, von
ausgehen. Und es wird wieder Englisch synchronisiert. Genau. Also keine deutsche Synchro, aber deutsche Texte.
Wie im ersten, also in dem ersten Remake natürlich.
Wie im Remake, ja.
Es gibt also für die es nicht kennen, es gibt ja ein Original von Sierra mit Parser, Classic Adventure sozusagen, so aus den 80ern.
Das ist auch als Gold Rush Classic wieder aufgelegt.
Das wurde dann als Gold Rush Classic wieder aufgelegt. Und das wiederum wurde dann als Remake nochmal als Gold Rush
25th Anniversary Edition.
Genau, nochmal aufgelegt, praktisch komplett neu alles gemacht. Und von Sunlight Games.
Genau.
Und davon wiederum ist das jetzt eben der zweite Teil.
Genau, und die Sprachausgabe wird von komplett neuen Sprechern. Vertont.
Ja, also ich weiß nicht, ob wirklich alle ausgewechselt werden, aber da wird wohl irgendwie neu dran gearbeitet, weil bei der letzten Version irgendwie auch ein bisschen Kritik geübt wurde an der Sprachausgabe. Da sind sie nochmal dran.
Und was ist, wenn die neuen jetzt noch schlechter sind?
Ja, dann gibt es wieder Kritik.
Ja.
Vielleicht noch schlechtere Kritik.
Ja, Budget ist sicher nicht sehr groß, also.
Ja, klar, also man merkt, also man braucht nicht drum herum reden, man merkt natürlich, dass man da eine Lizenz hat, die man jetzt auch nicht gleich aufgeben möchte.
Weiß man eigentlich, wie die an die Lizenz gekommen sind? Das ist ja nicht selbstverständlich.
Ja, da haben wir drüber uns unterhalten und wir unterhalten uns darüber auch nicht im Podcast. Nein, Sie haben es clever gemacht.
Ja.
Ist die Aussage. Also habe ich auch gesagt, ja, genau so kommt man an so eine Lizenz, wenn man nicht groß ist, aber einfach weiß, wie es geht.
Und rechtzeitig dran ist.
Und ja, im Prinzip geht es um rechtzeitig die richtigen Leute kennen. Hm. Und was man sagen kann, das ist ja auch bekannt, Gold Rush war keine Lizenz, die Sierra hatte, sondern die war bei den Brüdern, die das Originalspiel gemacht haben. So viel weiß man ja auch. Die haben sie auch selber längere Zeit auf ihrer Homepage verkauft, glaube ich sogar.
Genau.
Und genau.
So eine Holzbox mit Special Edition haben sie immer gemacht.
Genau. Also sie waren stolz auf ihr Projekt und haben es lange gepflegt.
Ja, und von Gold Rush 2 wird es auch wieder eine Box geben.
Genau.
Von Roka Publish, glaube ich. Allerdings nicht mehr so eine schöne Special Edition wie vom ersten Teil.
Vom ersten Teil, genau.
Und wieder Steam wird es auch geben.
Genau, ja, aber die Box soll nicht Steam gebunden sein.
Der im Frei.
Genau. Also, geht vorwärts, aber ist noch nicht ganz klar, wohin.
Man kann es schon vorbestellen.
Genau, man kann es vorbestellen.
Ja, während ihr bei Gold Rush war, da war
von
der...
Aufstoßen von diesem Getränk. Aber es ist sehr lecker. Es schmeckt nach Rosenblüten.
Das ist allen außer dir egal.
Selbst unseren Hörern.
Ja, mir nicht ganz.
Und es hilft nicht.
Ich hab's entdeckt.
Stimmt, vielen Dank an Axel, der es entdeckt hat.
Michael, mach doch mal
rein. Ja, ich versuch's.
Schmeckt so ein bisschen wie ein Deo.
Ignorier den einfach.
Genau, während Axel bei Standard Games war, da war dann auch der Hans unterwegs und hat sich getroffen mit einem Bekannten aus alter Zeit. Aus frühen Gamescom und Games Convention Tagen, nämlich mit dem Marco Zeugner von Animation Arts. Was hat er denn sozusagen?
Ja, Jan war noch mit dabei und wir haben uns zu dritt echt nett unterhalten, ein halbes Stündchen, über aktuelle Projekte.
Genau,
und
ja.
Die Zukunft.
So richtig viel kann er ja nicht sagen im Moment, weil so viel Neues gibt es gerade nicht. Was gerade aktuell ist, ist eben Preston Sterling, was dieses Jahr für Mobilgeräte kam und was jetzt eben in Kürze für PC kommt. Mit englischer Sprachausgabe und deutschen und russischen Untertiteln.
Die PC-Version ist auch nochmal angepasst worden. Sie haben bestimmte Klickelemente vom Mobil, die sich am PC komisch angefühlt haben, für den PC nochmal umgestellt. Sind recht zufrieden mit dem Ergebnis und das geht jetzt raus auf Steam.
Ja, also davon, wer es noch nicht kennt, davon darf man sicher nicht zu viel verraten. Es ist ein sehr kleines Spiel und ist wohl auch so eine Art Versuchsballon für die größeren Spiele, die da kommen.
Genau. Test findet ihr auch auf adventuretreff.de. Nett für zwischendrin, kann man sagen.
Die größeren Projekte sind Columbus 4. Das gibt es im Wesentlichen nur als Konzept bisher. Das ist noch weit weg. Aber Monolith, das andere große Projekt, ist wohl schon ziemlich weit.
Ja, da fehlt nur noch ein Publisher. Sie wollen es nicht alleine rausbringen, weil sie vor allem für PR und Marketing noch Hilfe brauchen, weil sie es alleine nicht stemmen können. Aber an sich fehlen nur die Sprachaufnahmen und ein schlagkräftiger Publisher. Dann können sie theoretisch mit diesem Science-Fiction-Adventure raus.
Und wahrscheinlich noch jede Menge Feintuning und Bugfixing und Animationen und sowas.
Aber es gibt schon spielbare.
Aber das ist ja das Geringste.
Die Grafik ist wohl fertig.
Okay.
Man kann es von vorne bis hinten durchspielen.
Das ist aber auch selten, ne? Dass man eigentlich so wirklich so. Also aus heutiger Zeit würde man als Entwickler ja eher sagen, wenn ich fertig bin, schon fast. Die meisten würden sagen, reicht gut, dass ich auf einen Publisher verzichten kann. Ich mache es einfach selber. Waren auch Aussagen, die wir heute wieder gehört haben. Und das sind auch so wirklich diese Richtung so, wenn ich es richtig positionieren will.
Dann du musst aber auch dazu sagen, dass sie das gerade erst getan haben. Ja, und wahrscheinlich mit Preston Sterling.
Ich weiß.
Und wahrscheinlich damit dann nicht so gut gefahren sind.
Genau,
sie sagen, jetzt brauchen wir aber doch
ganz bewusst,
den Vertrieb, müssen wir mitnehmen irgendwo.
Wollte sagen, es ist auch so eine Aussage, die man nicht so häufig hört, dass jemand ganz bewusst sagt, für Marketing brauche ich einen Publisher. Sonst würden alle sagen, ich brauche einen Publisher für Kohle. Und die sagen, wir brauchen einen Publisher, damit das Produkt am Markt positioniert werden kann.
Die anderen, die heute gesagt haben, sie wollen keinen Publisher, sind Neulinge, die ihr erstes Spiel veröffentlichen und es noch nicht draußen haben. Mal schauen, ob sie das immer noch sagen, wenn sie draußen sind.
Es gibt bei jedem ein bisschen unterschiedlich, glaube ich. Es hängt einfach sehr viel von dem Erfolg des Spiels ab.
Und von den eigenen Fähigkeiten.
Geballte Weisheit um 2.19 Uhr.
Eigene Fähigkeiten und Erfahrungen mit dem Publisher.
Auch mit dem Marketing. Also es gibt auch Leute, ich habe Kickstarter-Projekte gesehen in letzter Zeit, die kamen aus dem Nichts, aber haben das richtig gut gemacht. Die haben es richtig gut gemacht, dass sie auch wirklich große Beträge reinfahren konnten, weil sie rechtzeitig an die Presse gegangen sind und so weiter und so fort. Und manche machen es halt eben nicht und fallen damit auf die Nase. Also davon hängt es auch ab. Ist auch ein bisschen, was man selbst schon kann.
Und dann arbeitet Marco noch an Portierungen. Einmal Geheimakte 2 für mobil, also Telefonse, iOS, Android. Und
so wie den ersten Teil eigentlich.
Genau, ja, weil es die Fans auch gefordert haben, macht bitte alle drei. Und haben sie gesagt, naja gut, warum nicht, lohnt sich ja.
Ich nehme an, das sind auch so kleine Projekte, mit denen man Lücken füllen kann, weil kostet nicht viel Geld oder Aufwand, bringt auch nicht wahnsinnig viel, aber
reicht.
Bringt ein bisschen aber hält einen über Wasser so ein bisschen.
In dieselbe Kategorie fällt auch der Wii U-Port von Preston Sterling. Der ist auch gerade in der Mache. Ja, das waren so die Infos von Marco Zeugner.
Ja, und dann haben wir uns so anderthalb Stunden Zeit genommen, um uns mal ein bisschen in den Publikumshallen umzusehen, weil das ist Mittwochs immer der richtige Tag. Da ist es noch nicht ganz so voll. Da haben wir noch die Möglichkeit, möglichst viele Spiele in möglichst kurzer Zeit zu sehen, ohne großartig anstehen zu müssen. Wobei, ich muss sagen, ich fand es schon ganz schön voll in den Publikumshallen dafür, dass es der Fachbesuchertag war.
Ja, die Wildcards und sowas.
Ja, ja, aber auch wirklich Familien teilweise mit Kindern. So
also so viele Kinder, die ganz eindeutig weit unter 12 waren.
Haben wir lange nicht gesehen.
Frage ich mich auch, wie das am Fachbesuchertag sein kann, aber... Also für welches Medium arbeitet ein Achtjähriger?
Kann man das hier schließlich? Die Wildcards, die kommen halt so rein.
Ist ja auch ein bisschen aufgeweicht, das Prinzip, ne?
Ja, aber schon ein paar Jahre lang.
Ja, also ich fand es jetzt nicht schlimmer als in den letzten zwei Jahren, muss ich sagen.
Oh, ich schon, gerade was die kleine Kinder angeht.
Also gut, ja, doch, gab's aber letztes Jahr. Auf Kinder habe ich jetzt nicht geachtet, aber die allgemeine Hallenfülle hat mich eigentlich jetzt nicht so überrascht. Nee.
Nun gut, jedenfalls haben wir da als erstes mal einen Blick geworfen auf den auf die Retro-Area, weil da gab es nämlich einen Stand von den Machern der Emulationskonsole Open Pandora, die ist schon ein paar Jahre auf dem Markt. Das ist eine Spielkonsole, eine Handheld-Konsole, die in kleinen Stückzahlen produziert wird, auf der ein Linux läuft und da oben drauf eine Menge Emulatoren. Das ist eigentlich der ursprüngliche Zweck dieses Geräts. Das ist eine Emulations- und Hacking-Konsole eigentlich. Und davon gibt es inzwischen einen Nachfolger. Das ist die Pyra. Die haben wir uns angesehen. Ganz nettes Gerät. Ist etwas größer als ein DSXL. Etwas dicker, weil ein etwas größerer Akku drin ist.
Ja.
Hat ein Touchpad drin. Hat diese Analog-Sticks, die man von den Game-Controllern kennt. Man kann zwei dicke Speicherkarten reinstecken. Es gibt eine Version, mit der man auch telefonieren kann. Ist jetzt der erste Prototyp rausgekommen. Ich finde das Ding super. Ich habe es mir auch vorbestellt. Ist allerdings ein bisschen teuer, da es ja sehr kleine Stückzahl ist. Eine zweite Konsole, die sie auch noch da hatten, das war auch eine sehr interessante Sache. Das war ein Handheld. Etwas flacher als die Pyra. Und da lief ein Windows 10 drauf. Mit einem relativ guten Mobile-Prozessor. Und die haben da tatsächlich den kompletten Windows 10 Desktop drauf gehabt, auf dem auch ein Steam-Client installiert war. Das heißt, es ist im Prinzip ein Windows für die Hosentasche. Und das kommt jetzt schon im Oktober raus, soll 331 Euro kosten. Wir werden demnächst nochmal ein bisschen darüber berichten und dann auch entsprechend die Links dazu bringen. Also wer sich dafür interessiert, kann sich das dann ansehen.
Das sah sehr spannend aus. Und er hat auch gesagt, modernere Titel, wie jetzt zum Beispiel Shardlight über Steam oder so, wunderbar spielbar in der Hosentasche.
Ja. Einziges Problem war, glaube ich, bei der Windows-Version, wenn du nicht Full HD fährst, dann sieht es ein bisschen komisch aus.
Ja.
Dann funktioniert die Maussteuerung, glaube ich, nicht richtig. Da war irgendwie noch ein kleiner Haken, den sie hatten. Aber ansonsten interessante Sache. Dann haben wir gesehen ein Projekt, das von Mitgliedern einer Mediendesign-Schule im Moment entwickelt wird. Ich weiß nicht, welche es ist, leider. Das ist ein Adventure oder ein Explorationsspiel, das heißt Memorium.
Das ist die MDH, müsste es sein.
Genau, MDH, Mediendesign Hochschule.
Genau.
Die haben aber wo?
Ja, die gibt es in, was sind das, München, Berlin, Düsseldorf.
Aha, okay.
Also, ich tippe auf Berlin.
München dürfte es nicht sein, weil da würde ich es wissen. Also müsste es irgendwie... Doch, es ist München.
Das ist ja gar nichts.
Entschuldigung. Hier steht, dass es München ist. Tatsächlich. Warum kenne ich die Leute nicht? Tja, vielleicht lernen wir uns bald kennen.
Genau, der Basti freut sich schon.
Genau.
Und jetzt sehr angestrengter Witz. Worum es da geht, habe ich vergessen.
Nee, es geht da tatsächlich um ein Vergessen, genau.
Der kam nochmal richtig gut, ja.
Ja, hast du voll reingehauen jetzt. Nee, es geht also wirklich um jemanden, der irgendwie an Amnesie leidet. Aber wir haben doch irgendwie so in letzter Zeit immer mehr Spiele, wo Leute an Amnesie leiden, oder?
Ist einfach. Das ist
ein sehr guter Einstieg für ein Adventure, halt irgendwie zu sagen, ja, der weiß einfach nichts mehr. Ja, der weiß nicht, wo er ist und er weiß nicht, wie er heißt und er weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Und
so geht's mir ja auch gerade.
Ja, also, ich weiß ja auch nicht. Auf jeden Fall ist das da auch wieder so. Und ich habe da ein Stück reingespielt, ist eigentlich ganz interessant. Ziemlich surreal, sehr schöne Soundkulisse, vor allem wenn man es mit Kopfhörern spielt. Müssen wir nochmal abwarten, was daraus wird. Es ist erst ein Stück fertig, die arbeiten noch dran. Aber das sind so die kleinen Perlen, die man so irgendwie ab und zu mal auf der, ja, in der Indie Arena entdeckt. Und die Indie Arena auf der Gamescom hat es in sich gehabt dieses Jahr.
Richtig großer Stand.
Ja, richtig viele Sachen. Unter anderem war da dieses Omiri Islands.
Oniri Islands, ja, das ist ein iOS-Ding. Das ist ein recht ungewöhnliches Konzept. Und zwar wird da mit kleinen Figuren auf dem Tablet-Screen herumgefahren und damit praktisch das Spiel gesteuert. Diese Figuren, die muss man kaufen. Die gibt's für ca. 30 Euro, das Komplett-Set.
Ist da das Spiel dann drin oder sind es nur die
Das Spiel selber ist wohl kostenlos so. Als Download.
Da freut sich Apple immer ganz besonders, wenn man Geld macht, aber mit einem Produkt, das aber umsonst ist bei Apple und das halt, dass Apple dann irgendwie dann noch kein Geld macht.
Da tanzen wir auf den Tisch. Ganz schön veräppelt.
Das finde ich auch.
Nicht schlecht. 2.26 Uhr.
Und der saß nämlich.
Tony, du bist abgenommen.
So hier.
Zwei, die. Es gab sofort oben.
Ah, sehr schön.
Ja, das Ganze ist ein eher ein Kinderspiel, das ist für Kinder ausgelegt. Oder ja, Kinder mit ihren Eltern. Und ist auch auf Teamplay ausgelegt. Also, dass man eigentlich, es sind zwei Figuren, die man da draufsetzen kann und steuern kann. Und,
also, um es klarzustellen, man steuert mit denen wirklich mit den Figuren die App.
Also man schiebt diese Figuren auf dem Tablet-Screen. Das Tablet liegt auf dem Tisch und du stellst die Figuren da drauf.
So ein bisschen brettspielartig kann man sich das vorstellen. Vom Look her.
Ja, genau. Ja. Ja, und wenn man dann einfach die Figur nach rechts bewegt oder beide Figuren, weil sonst funktioniert es nicht, dann scrollt der Screen halt nach rechts. Und ja, man kann man auch noch mit dem Finger dann noch Gegenstände nehmen und diese dann an diese Figur hinanführen und dann kann man wieder mit der Figur zurücklaufen und dann wird der Gegenstand mitgenommen. Ja, Rätsel habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gesehen. Es war jetzt der Anfang vom Spiel und man kriegt dann so später noch so Fähigkeiten von verschiedenen Tieren. Ich habe einen Delfin gesehen und ein Vogel irgendwas, aber
du Tiere gesehen.
Ja, also, ich habe noch gesehen
ein Einhorn,
Meer und eine Katze, es scheint wohl auch noch zu geben.
Mäuse,
rosa Elefanten.
Aber ja, super.
Schneestreusel
aus Sibirien. Ja, wie viel Adventure das letztendlich ist, wie schwer die Rätsel sind und kann ich jetzt noch nicht viel dazu sagen, ob das jetzt tatsächlich im Titel für uns ist oder eher über den Tellerrand.
Hat es denn sowas wie eine Story?
Ja, das hat ein bisschen kompliziert, deswegen verzichte ich heute ab.
Ja,
das wird zu lang.
Wie viel Zeit haben wir?
Ja, Kickstarter gibt es dazu. Im nächsten Jahr wollen sie dazu einen Kickstarter machen.
In den nächsten Jahren?
Nein, im nächsten Jahr.
Im nächsten Jahr.
2017 wollen sie einen Kickstarter dazu machen.
Und wie viel Adventure steckt jetzt da drin?
Ja, genauso viel, wie ich vorhin gesagt habe. Ich weiß noch nicht so genau.
Okay.
Gibt es eine Story?
Ja, für dich keine.
Gibt's die Figur nur im Gesamtpaket oder kann man die auch einzeln dann kaufen?
Sie hat mir nur den Preis für das Gesamtpaket gesagt. Okay. Also da sind zwei Figuren drin und 5 Masken, die man diesen Figuren aufsetzen kann. Das sind diese Masken, die dann diese Tiere symbolisieren.
Hat das eine Auswirkung? Also wird das festgestellt, wenn eine Maske aufgesetzt wird? Okay.
Mhm. Ich behaupte nein.
Ja, sehen die gut aus, sind die das Geld wert?
Ja, ist okay. Ich kann mit solchen Figuren nicht so wahnsinnig viel anfangen. Also,
warte jetzt. Wir machen weiter.
Wir sind nur zur Information, wir haben 45 Minuten und ich glaube,
wir haben die Hälfte.
Drittel. Ernsthaft?
Ja, die Hälfte
ungefähr. Vielleicht haben wir unter zwei Stunden fertig.
Ja, jetzt kommen wir aber noch große.
Aber also, dranbleiben, es kommen jetzt noch schöne Titel. Unter anderem gibt es nachher noch was zu The Inner World 2, schon mal so viel vorab, damit niemand abschaltet.
Und ich überlege die ganze Zeit, wie ich das mache, weil ich habe festgestellt, das ist ein Baldrian-Trink. Steht auch drauf.
Im Ernst?
Ja, da steht drauf hier.
Dann macht der Name auch Sinn.
Ja, dann macht der Name Sinn. Und damit ich jetzt nicht einschlafe, habe ich aber nebenbei noch einen Koffeintrink. Und kann mich dann so ausbalancieren. So immer so ein bisschen nach.
Da ist Grüntee drin.
Grüntee und Baldrian, also eigentlich ist beides drin.
Harold, was? Extra Titel.
Genau. Harold haben wir letztes Jahr gesehen. Letztes Jahr waren sie in der Business Area. Da waren sie im Holland-Stand, weil die Entwickler sind Holländer. Diesmal waren sie, oder sind sie, in der Indie-Arena. Das heißt, ihr könnt das auch anspielen, wenn ihr wollt. Der Jan und der Basti, die waren da und haben das gesehen.
Ja, das ist was für die Geschichtsfans, würde ich sagen. Mhm. Das spielt in der Kolonialisierungszeit im 19. Jahrhundert.
Und Schiffsfans.
Und Schiffsfans, das spielt auf einem Schiff.
Und Adventure-Fans.
Und Adventure-Fans. Es ist keine Rätsel-Fans, es ist nicht wirklich ein Rätselspiel.
Geschichte-Fans.
Sie nennen es Interactive Period Drama. Also interaktives
Punkt-Drama.
Der Mathematiker spielt. Oh ja.
Dein Periodensystem.
Sie legen den Wert auf die Handlung und das Erzählen und es ist viel Text auch und man liest auch was dabei. Und,
Text 20.
Und was eben ungewöhnlich ist, dass sie den historischen Hintergrund darunter sehr ernst nehmen und sehr viel davon ins Spiel einbauen. Und im Hintergrund, während man spielt, wird eben auch so eine Enzyklopädie vollgeschrieben mit Hintergrundinformationen zu diesen Sachen, die man dann im Spiel erlebt.
Da liegen sie echt viel Wert drauf. Sie haben da echt sehr gut recherchiert. Wobei es schon auch so ist, dass das klingt jetzt so sehr wie so ein History-Adventure fast schon, was es nicht so wirklich ist, weil, also nicht nur ist, weil schon auch, ich sag mal, schon viel Gameplay drin ist. Also es geht schon immer um eine konkrete Story immer so, also was ganz Banales. So in dem Demo, das man spielen konnte, musste man herausfinden, ist eine Waffe verschwunden. Und es gibt aber ein Waffenverbot auf dem Boot, auf dem Schiff. Aus bestimmten Gründen musste herausfinden, wer die Waffe geklaut hat. Was jetzt mit der Geschichte nichts zu tun hat direkt, außer dass es halt eben solche Verbote gab. Aber durch das Spielen dieser Aufgabe wird Geschichtswissen quasi implizit vermittelt, könnte man sagen.
Genau, man braucht diese Enzyklopädie, die im Hintergrund vollgeschrieben wird, auch nicht anzugucken. Das ist rein optional. Aber wer sich das eben anguckt, der lernt auch was über die Geschichte. Und es kommt in 2x2 Episoden, also sie...
Ja genau, 2x2 Episoden, richtig, genau. Also vier Teile.
Genau, sie veröffentlichen wohl im Frühjahr die ersten beiden Episoden im Blog und dann später irgendwann die nächsten beiden Episoden. Und insgesamt sind das wohl um die 8 Spielstunden. Also ungefähr vielleicht die Größenordnung von so einer Telltale-Staffel.
Genau.
Vielleicht ein bisschen kleiner, mal schauen. Sie haben 24.000 Wörter, die vertont werden, was eine nicht Menge. Riesig ist, aber schon einiges an Dialog.
Ja. Es ist viel Dialog, es gibt Sprachausgabe auf Englisch.
Auf 24.000.
Und die konnte man auch schon hören. Teil von dem, was wir gesehen haben, war schon synchronisiert. Das war solide.
500.
Und, na?
Nee, sagt der Basti.
Ich will sowas nicht tun.
Komm, mach weiter.
Nee, Sprachausgabe hört sich ganz gut an, ist halt Englisch. Sie haben halt viel Wert, also es ist halt viele Kulturen, die zusammenkommen. Sie haben da sehr viel Wert drauf gelegt, dass die Akzente, die quasi so vorkommen sollen im Spiel, dann auch von echten Leuten gesprochen werden. Also wenn es geht ja viel um Kolonialmacht, also Kolonialisierung ist so ein riesengroßes Thema. Das ist auch so eine Sache, die sie auch so ein bisschen kritisieren wollen. Kolonialdenken wollen sie kritisieren.
Und da gibt es halt Leute, die dann zum Beispiel irgendwie einen holländischen Akzent haben oder einen deutschen Akzent, um halt auch eine Anspielung zu machen auf die jeweiligen Länder. Die werden aber nie genannt. Sie nennen die Länder selber nicht. Es ist auch ein alternatives Universum. Aber man erfährt quasi anhand dieser Akzente, erfährt man so ein bisschen, wo die Person so herkommt oder ein indischer Akzent. Und das haben sie alles mit, nicht alles, aber zum Großteil mit Leuten gemacht, die auch wirklich dann deutsche Abstammung sind und dann Englisch reden beispielsweise. Solche Sachen sind so Kleinigkeiten, aber da legen sie halt irgendwie viel Wert drauf und das, ja, da stecken sie, glaube ich, recht viel Herzblut rein. So. Es ist so ein, irgendwie so ein kleiner Titel, wo irgendwie der ein bisschen anders ist, finde ich. Er hat ein anderes Setting. Es sind 3D, aber sieht sehr comicartig aus, weil sie so ganz warme Farben benutzen, haben auch sehr schöne Artworks dazu und hat viel Bewegung, weil man auf dem Schiff ist, dass sich die ganze Zeit bewegt. Während man, also man segelt, quasi ja auch, befindet sich also eben in dieser Kolonialzeit und deswegen halt eben ist viel Schiffsverkehr. Das macht alles irgendwie so einen ganz einzigartigen Eindruck, so ein bisschen. Ja. Sehr, und das fand ich irgendwie sehr ansprechend, dass das so mal was Neues ist und jemand sich wirklich was konkret anderes überlegt.
Sehr ungewöhnlicher Titel, wahrscheinlich nichts für Rätselfreunde, aber wer sich für Geschichte interessiert und wer Interactive Fiction vielleicht mag oder einfach das Geschichten erzählen, eine Geschichte erleben will, der kann sich das sicher angucken.
Was man noch sagen kann als letzten Punkt, es gibt Runaway-Syndrom. Das heißt, man kann bestimmte Aktionen wirklich erst ausführen, wenn der Protagonist das weiß. Ein Beispiel, soweit kann man vielleicht spoilern, es gibt ein Geheimversteck hinter einem Bild. Ich habe die Bilder alle angeguckt, weil ich schon die Vermutung hatte, aber ich konnte nichts mitmachen. Danach finde ich halt einen Zettel, wo drin steht, wo die Person drüber schreibt, dass sie das Geheimversteck hinter dem Bild hat. Rums, plötzlich finde ich das Geheimversteck hinter dem Bild. Das mögen einige nicht, andere können damit gut leben. Das Spiel ist halt aktuell so strukturiert, dass es so relativ linear durch die Geschichte geht.
Ja, wobei es ja eigentlich auch logischer so ist, weil...
Aber finden müsste ich es ja trotzdem, wenn ich das Bild beiseite.
Das ist eben so die Glaubensfrage.
Ja,
so
ich schiebe ja das Bild beiseite. Ja, eben. Ich ja erst beiseite.
Wenn ich da draufklicke, dann schiebe ich das beiseite. Dann fällt das runter.
Naja, aber es ist halt trotzdem ein Hotspot da, so ein bisschen. Und bei eben LucasArts Adventure, hätte ich gesagt, könnte man es gleich finden.
Ja, dann kannst du gleich hier
Push nimm Bild.
Push ja. Picture oder.
Ach ja, es ist, wenn wir schon mal Verben sind, die gibt es nicht. Es ist ein reines Klickspiel. Es gibt wirklich nur einen linken Maustaste. Es gibt auch tatsächlich Inventar, kann man sich angucken, aber es wird automatisch angewandt. Also es ist wirklich, man könnte es auch auf dem iPad gut spielen. Also es ist wirklich sehr, sehr simpel, glaube ich. So, es ist wirklich Interactive Fiction.
Wir sind immer noch in der Indie Arena und jetzt kommt ein Titel, auf den ich mich ganz besonders freue, weil da hat sich nämlich der Basti völlig blöd angestellt. Das ist scheinbar, Code 7. Basti, was ist denn da nur passiert?
Da habe ich mit der falschen Gehirnhälfte gespielt vielleicht. Nein, ich habe ganz lange gewartet. Ich wollte Code 7 anspielen und man kann schlecht zugucken, weil Code 7 ist so ein sehr textlastiges Spiel, so ein bisschen wie Text-Adventure. Spielt auch so mit Parser und so. Die genaue Story kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen. Ich habe mal einen Trailer verlinkt. Es geht halt irgendwie um eine Frau, die sich irgendwo hineinhacken muss, wenn ich es richtig verstanden habe. Und es geht sehr viel über den Ton. Also man bekommt auch wirklich sehr viel über... Die Story wird praktisch erzählt, indem die Protagonistin spricht. Und auch sehr viel mit so düsteren Soundeffekten wird da gearbeitet. Das fand ich am Trailer schon cool. Und deswegen macht es eigentlich nur Sinn, wenn man selber spielt, weil nur zugucken kriegt man nicht viel mit. Man muss den Kopfhörer aufsetzen. Und es war sehr viel... Es wurde sehr viel gespielt, ich musste recht lang warten und dann irgendwann kam einer nicht weiter und dann war ich dran und da habe ich auch verstanden, warum, weil wir waren irgendwie am Ende oder es hat sich aufgehängt, wir wissen es nicht genau. Und es hieß nur, man soll N drücken und man konnte alles drücken und es passierte halt irgendwie nichts und wir haben alle Tastaturtasten gedrückt und waren nicht in der Lage, um vorzukommen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann gehe ich jetzt erstmal woanders hin, dazu kommen wir später noch. Tja, und die Person hinter mir hat dann irgendwie...
N gedrückt und weitergespielt.
Nee, andere Tasten irgendwie gedrückt. Und irgendwann stand auf dem Bildschirm F1 drücken. Ich glaube, das ist für den Neustart. Und vielleicht haben wir genau diese Taste nicht gedrückt. Vielleicht war sie die richtige. Und dann war aber die Person natürlich schon wieder am Spielen. So long story short, vielleicht gucken wir ja morgen nochmal rein. Wie gesagt, was ich so bisher gesehen habe, sieht cool aus. Aber zum Gameplay kann ich nichts sagen.
Ich warte jetzt noch auf die Blamage.
Ja, es ist...
Du hast nicht F1 gedrückt.
Scheinbar.
Da brauchen wir morgen noch eine bessere Story.
Das Problem, da kommen wir nächstes Mal mit, das müssen wir uns ansehen.
Genau, oder ja. Wenn ihr unterwegs seid, guckt es euch an und schreibt es in die Kommentare rein, wie ihr es fandet. Und, genau. Genau.
Code 7 in der Indie Arena. Wo es auch Typo Man wieder mal gibt. Typo Man gab es ja schon mal. Ist kein richtiges Adventure, aber.
Ja, ne, ist so ein Puzzle-Plattformer. Da wird jetzt eine neue Version gemacht, die ein bisschen bunter ist und mehr hat und größer ist und.
Sieht ein bisschen aus wie Limbo, oder? Ist es nicht das? Limbo
mit Wörtern? Ja, sieht so ein bisschen Limbo-artig aus. Das, was es besonders macht, ist eben, dass man...
Limbo of the Lost? Das versteht jetzt keiner, außer ein paar ganz wenige, Entschuldigung. Aber die werden lachen.
Die werden...
Ja. Also hier im Raum ist keiner davon.
Ich weiß.
Typo Man macht eben besonders, dass es mit Wörtern spielt. Also man findet in der Spielwelt Wörter... Man muss dann eben Buchstaben durch die Gegend schieben oder Buchstaben da rausziehen und dann formen sich eben neue Wörter und wenn das die richtigen sind, dann geht irgendein Tor auf oder so. Also wenn ich irgendwie das Wort down forme, wie auch immer das gerade möglich ist in der Szene, dann geht eben irgendeine Barriere runter und ich kann da durchlaufen.
Das heißt, aus nope kann ich open machen.
Genau. Wenn du die Buchstaben zur Verfügung hast und kannst sie entsprechend umsortieren. Es gab zum Beispiel die Szene, wo es eine Falle gab, da war das Wort Trap und das hat dich immer so angegriffen, wenn du da zu nahe gekommen bist. Und dann musstest du dann S dran schieben und wenn dann die Trap rüberkam, dann war das eben Strap und dann ist sie so mit Seil irgendwie verknotet worden und dann konntest du da drüber laufen. Und solche Geschichten macht das Spiel eben mit Text und Buchstaben und Wörtern. Mhm. Aber es ist kein Adventure, es ist ein Puzzle-Plattformer, würde ich sagen.
Aber was ist denn jetzt neu daran?
Das ist im Wesentlichen komplett neu gemacht. Also es ist größer, sie haben neue Rätsel, sie haben neue Animationen. Also es war ein ziemlich kleiner Mobiltitel, glaube ich.
Nee, es war nur Wii U, glaube ich. Deswegen habe ich es nie gespielt. Interessiert hätte es mich, aber es kam, glaube ich, nur für Wii U.
Also ich habe es auf dem Telefon gespielt.
Ah.
Und ich glaube, es gibt es auch bei Steam. Die alte Version. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Es kam auf jeden Fall auch auf Wii U. Das ist schon recht.
Das kann gut sein, ja.
Und man muss dafür ein bisschen Englisch können.
Da muss man Englisch können, weil die Wörter sind Englisch und das wird sich auch nicht übersetzt. Also glaube ich nicht.
Wäre auch ein bisschen schwierig, glaube ich.
Ist ein deutsches Team, was das macht, aber für einen englischen Sprachraum.
Letzter Titel, den wir in der Indie Arena gesehen haben, war Elena.
Haben wir nicht gesehen, aber ich kann dazu was sagen. Ich habe nicht gefunden den Titel, vielleicht es waren einfach zu viele da. Aber nachdem ich so die Pressekits durchgeschaut habe am Morgen, ist mir aufgefallen. Ja, ist so ein First-Person-Adventure. Wie gesagt, wir haben es nicht genau gesehen, von daher können wir die exakten Puzzle-Anteile nicht so genau sagen. Aber es geht wohl um ein junges Pärchen und die Protagonistin davon, die Anna, wacht eines Tages auf und ihr Ehemann ist irgendwie verschwunden. Naja, und,
bei Elena, oder?
Bei Elena, also bei dem Titel. Bei dem Titel Elena.
Ja.
Und dann gibt es halt irgendwie merkwürdige Anrufe, die sie irgendwie plötzlich bekommt. Es wird wohl irgendwie recht viel mit, soll auch recht atmosphärisch sein, das verspricht zumindest das Breastkit. Genau, und dann muss man halt Annas Geschichte so ein bisschen rekapitulieren. So ein klassisches Exploration-Game, so würde ich mal tippen. Genau, das kann man anspielen. Es gibt halt irgendwie ein Geheimnis, das man dazu lüften muss und entwickelt hat es. Scheinbar Studenten der Stuttgart Media Universität. Genau, Screenshots schauen ganz spannend aus.
Halt doch mal ein paar ins Aufnahmegerät. Das
genau.
Das, ja.
Jetzt gerade genau hinschauen.
Wenn man zur Messe geht, in der Indie-Arena, kann man es anspielen.
Kann man es? Hast du gesehen?
Ja, ich habe den Stand gesehen.
Okay. Neben Fisbin sind die, oder?
Ich glaube gegenüber.
Nee, gegenüber. Gegenüber,
glaube ich. Ah, okay, ja. Alles klar. Genau. Ja, viele Adventures in der Indie-Booth.
Richtig. Wir verlassen aber jetzt mal die Indie-Arena. Mhm. Bleiben aber bei den Titeln, die ihr anspielen könnt. Und zwar gibt es in Halle 8.1 bei Microsoft einen Titel zu sehen, auf den sich ganz viele schon ganz dolle freuen. Und der Axel und der Basti, die sagen uns jetzt mal mehr zu
Im neuen Titel von Ron Gilbert.
Ja, wir haben Thimbleweed Park angespielt. Ja, das zur Story brauche ich jetzt, ich glaube, nicht mehr viel sagen. Die wurde uns auch nicht groß erklärt. Ich habe das jetzt zum ersten Mal live gesehen und ich muss sagen, die Grafik, die kommt echt ziemlich gut rüber. Da in den... in echt... hat ganz gutes Beleuchtungssystem und
es wirkt alles super lebendig irgendwie.
Genau, es gibt also viele Animationen im Hintergrund, es gibt Parallax-Rolling, auch wenn es auf den ersten Blick echt aussieht wie aus den 90ern entsprungen.
Man vergisst es auch ganz schnell plötzlich irgendwie. Also es, ja. So ging es mir, so irgendwie nach. Ich meine, klar, wir kommen auch irgendwie noch so aus der Zeit, wo man das irgendwie sicher auch nostalgisch irgendwie vielleicht ist, aber irgendwann.
Du vielleicht.
Ja, vielleicht bin's nur ich, aber...
Also ich ja nicht.
Aber also mir ging's halt irgendwie so... also ich fand, am Anfang war ich auch so ein bisschen, schon sehr wenig menschenlastig und schon sehr billig. Und dann sieht man's und denkt sich, nee, es ist genau richtig. Und ja. Man vergisst sehr schnell, dass es ein Pixel-Adventure ist und es ist einfach nur noch richtig geile Locations.
Ja, und auch das, dass man wieder so richtig die klassische Werbensteuerung von LucasArts mal wieder zum Einsatz kommt, fand ich auch mal wieder richtig cool. Und wir haben es auf der Xbox One gespielt mit Controller. Ist jetzt nicht die Ideal-Variante, um das zu spielen. Ging aber trotzdem ganz gut von der Hand.
Snappt dann immer so von Hotspot zu Hotspot und so.
Ja. Von Verb zu Verb auch.
Und zum Verb zu Verb, was da auch ein Hotspot irgendwo ist. Genau. Und gibt dann auch so Standardverben, wie bei Monkey Island 1. Das ist ja zum ersten Mal angeführt worden. So mit diesem rechten Maustaster, dass immer so ein Standardverb ausgewählt wird. Und ja, das...
Genau, dann lässt sich es eigentlich relativ da flüssig dann doch spielen. Wenn man dann die einzelnen Verben auswählen muss, und ja, dann wird es ein bisschen umständlicher. Aber was mir vor allem gefallen hat, war halt der Humor. Wir haben jetzt die englische Fassung war gezeigt, also die Übersetzung von Boris gibt es noch nicht.
Er hat aber unseren Tweet schon retweetet.
Okay.
Was schon mal irgendwie ein gutes Zeichen ist.
Ich glaube, Boris hat ihn nur geliked.
Das ist eigentlich noch ein besseres Zeichen, weil dann heißt er mag das Spiel. Und dann wird es wohl auch, also die Übersetzung soll es ja auch geben, er hat ja schon bestätigt, dass er es noch machen will, obwohl er ja aus der klassischen Games-Branche so ein bisschen sich zurückgezogen hat.
Ja, und es gab halt echt viele Anspielungen, also im Gebüsch habe ich eine Kettensäge ohne Benzin gefunden.
Es gibt Tentakel im Hintergrund und Nasenbrillen, also da ist
und
alles drin.
Und man muss den Verstorbenen schnell fotografieren, bevor er noch weiter verpixelt. Und ja, ich fand's sau witzig eigentlich, hab ein paar Mal gleich gelacht.
Absolut.
In den 3 Minuten, die ich da gespielt habe. Also, ich freue mich riesig drauf. Inzwischen, beim Kickstarter war ich noch ein bisschen... am Zweifeln, weil mir eigentlich dieser Bubblehead-Stil genau. Nicht so gefallen hat, auch schon bei den alten Titeln nicht. Aber jetzt sieht klasse aus.
Wird super.
Und Humor passt auf jeden Fall.
Wann kommt's denn?
Anfang nächsten Jahres, Januar, okay. Februar, haben sie gesagt.
Würde mich interessieren, ob das Geld immer noch reicht. Im Interview vergangenes Jahr hat er uns ja noch gesagt bei der Gamescom, nö, Kickstarter-Geld reicht noch wunderbar. Hm. Aber jetzt hat er noch mal ein Jahr drangehängt.
Ja, aber das Team ist ja auch nicht groß, eigentlich. Und
ich denke, der
sie haben viel eingenommen.
Microsoft wird auch noch ein bisschen was eingebracht haben. Also sie sind exklusiv auf Xbox One und Windows. Ich weiß nicht, ob die Mac und Linux auch gleichzeitig kommen. Das
ich weiß nicht, ob man einen Exklusivdeal sogar kriegt mit
Microsoft
wenn man... Wenn man dann Mac macht.
Microsoft Linux.
Ja.
Konsolen exklusiv dann.
Oder ob es sogar nur Windows 10 erstmal und Xbox One ist. Ich bin
da. Er hat gesagt, sie haben es auf Windows Vista getestet.
Und das ja,
sie haben gesagt, sie haben es auf allen Windows-Versionen gängigen getestet und es lief überall super, nur halt auf Vista so ein bisschen. Frickelig.
Wen wundert's? Okay, ich hatte es verstanden, dass es überall läuft bis Vista und
ja, doch, nicht mehr. So habe ich es auch verstanden. Ja. Also Windows XP läuft nicht, weil da was bei DirectX fehlt.
Genau.
Ja, gut, das wird ja auch gar nicht mehr supported.
Richtig, aber ja.
Ja. Vista wird ja noch supported.
Ja, und weitere Plattformen sollen dann nach 3 Monaten folgen, wenn die Exklusivität ausgelaufen ist und dann kommt auch wohl iOS und Android und
das sind Aussagen,
wahrscheinlich vielleicht auch PS4.
Da freut sich Microsoft immer ganz besonders, wenn solche Aussagen in der eigenen Spielbereich getroffen werden. Von, übrigens, nach 3 Monaten ist die Exklusivität vorbei und dann sind wir nicht mehr hier. In einem Bereich, in dem man übrigens nur darf, wenn man 18 ist.
Ja, deswegen ja. Ich immer so ein rotes Bändchen hier. Ja. Also der Basti und ich, den mussten uns rote Bändchen holen. Dem Axel haben sie geglaubt, dass er 18 ist.
Genau, uns noch nicht, weil Michael ist so jung, ja. Der muss ihn noch ausweisen.
Mhm.
Ja.
Also ist ein bisschen versteckt am Microsoft-Stand. So ja. Ganz hinten ID at Xbox. Ja.
Genau, bei den Indie-Spielen. Um die Ecke, man muss
18 sein.
Hintenrum rein.
Als Privatbesucher auf jeden Fall.
Richtig. Du hast ja gleich noch den nächsten spannenden Titel gesehen.
Ja, genau. Dann bin ich zum nächsten großen Konsolenhersteller gegangen. Also ja, nicht mehr ganz so groß. Nintendo. Und da wurde Ace Attorney...
Vor ein paar Wochen mal kurzfristig sehr groß. Als die Leute noch dachten, naja gut.
Ace Attorney 6 habe ich da ganz kurz reingeschaut. Habe mal so die Grundstory erfahren.
Nicht, was du denkst, Jan.
Und zwar ist...
was macht Nintendo nicht?
Unser allseits beliebter Phoenix Wright in Urlaub geflogen und... wollte einfach mal nur ausspannen und...
Oh yeah!
Hold it! und dann ist allerdings sein Reiseleiter oder sein Tourguide des Mordes bezichtigt worden.
Protection!
Und... ja, und dann, weil der so sympathisch war... weil der so sympathisch war, hat er sich dann halt dazu bereit erklärt, hier ihn zu verteidigen. Was in diesem Land, wo sie sich da befinden, in diesem fiktiven, auf Unverständnis stößt, weil die sowas wie Strafverteidiger eigentlich nicht wirklich haben. Schon gar nicht mögen. Also er wurde auch vom Publikum dann sozusagen ausgebuht.
Mhm.
Der Ausgang der Gerichtsverhandlung auch ein bisschen auf den Aussagen eines Mediums beruht. Bei normalerweise.
Entschuldigung, wir müssen fertig werden, ich sag nichts mehr. Das ist einfach zu
spät. Ich dachte, du schiebst jetzt noch die
Wieso DVD. Du
okay, und ja, es. Jetzt bin ich gerade etwas abgelenkt gewesen. Sorry.
Auf Medium, sie verlassen sich auf ein Medium bei den.
Ja, ja und also in den ersten Spielminuten kommt gleich so ein bisschen der typische Humor von Phoenix Wright. Durch und es gab auch wieder bekannte Figuren, also der Richter sieht halt aus wie der Richter immer, bloß sitzt in einem seltsamen Kostüm, weil es ist wahrscheinlich dann doch nicht der gleiche Richter, aber er sieht halt so aus wie immer. Und
es ist Ace Attorney, es kann alles passieren.
Und es gibt auch wieder einen Prosecutor Payne, falls einem das was sagt. Oh. Ich weiß nicht, also Phoenix hat ihn nicht erkannt, aber ja, es sah genauso aus wieder mit seiner Tolle wie in den Vorgängern. Also ich denke, Fans der Vorgänger werden hier wieder voll auf ihre Kosten kommen.
Cool, cool, dass es da immer noch weitergeht.
Und wer Ace Attorney immer noch nicht ausprobiert hat und ein entsprechendes Gerät hat, sollte das tun, weil das ist ziemlich gut.
Ja.
Oder wer kein entsprechendes Gerät hat, kann die ersten 2 Teile in Anime-Form sehen. Gibt's zur
Zeit auch eine Realverfilmung.
Stimmt.
Takeshi
Miike. Sehr seltsam, ja.
Ich finde die hervorragend, weil selbst das Konfetti drin ist.
Ja.
Und auch die Shakes, die da beim Nintendo DS vorkommen, so diese Shakes, wenn was Spannendes passiert bei Visual Novel, da gibt es ja so Shakes, so, das Bild wackelt. Und im Film gibt es auch genau diese Shakes, nur nicht die Kamera wackelt nämlich dann nicht, sondern alle Leute fallen zu Boden.
Ja.
Und das fällt, und das verstehen natürlich viele Menschen im Kino nicht. Und ich habe jedes Mal gepustet vor Lachen, weil ich ja genau wusste, jetzt kommt der Shake und dann fallen einfach alle hin.
Also doch erst die Spiele spielen und dann...
Macht Sinn. Alles von Ace Attorney bis zum Musical macht Sinn.
Und damit sind wir dann leider auch fertig mit den Spielen, die ihr anspielen könnt. Aber wir haben noch welche gesehen. Wir waren bei dem polnischen Entwicklerstudio IMGN Pro. Die haben letztes Jahr Kolat gemacht.
Ja.
Kolat war ein Survival
Exploration Horror
Game. Und was ihr da heute gesehen habt, war ähnlich, oder?
War wieder
Survival. Ging in die Richtung, ja. Action. Survival. Weniger Exploration, mehr Survival, mehr Horror. Nicht basierend, also Colab basiert ja mehr oder weniger auf einem echten Zwischenfall. Studenten, die gecampt haben und dann erfroren und sehr merkwürdig zu Tode gekommen sind bei einer Bergsteigertour. Und
durch Erfrieren?
Nee, man hat innere Verletzungen gefunden, die man sich nicht erklären konnte.
Durch keine äußeren Verletzungen?
Keine äußere Gewalteinwirkung. Und sie haben barfuß und so das Zelt verlassen, sind also für irgendwas weggerannt, aber man weiß nicht was. So, darauf baut Colab auf.
Husk.
Husk, danke. Da entgleist erstmal ein Zug mit unserem Protagonisten. Und zumindest in der Version, die wir jetzt vorgespielt bekommen haben, ist es aber nicht so schlimm, weil der steht dann auf und dann läuft er halt ins Dorf und nach dem Zug schaut er jetzt gar nicht mehr, obwohl da seine Familie drin war, ist aber alles nicht so wichtig. Er geht dann ins Dorf, weil da wollte er seinen Vater besuchen mit seiner Familie.
Ja, aber er ist erstmal dem Schild Hospital gefolgt, weil er denkt, da sind die hingebracht worden, weil niemand da war.
Stimmt, warum ist er dann eigentlich nicht ins Hospital?
Weiß nicht, weil der Entwickler gesagt hat, er läuft jetzt nicht da lang. Weiß nicht.
Wir hätten es selber spielen sollen, glaube ich.
Ja.
Am Ende ist er dann bei der Polizei gelandet. Irgendwie, also beim Polizeipräsidium.
Also man kann diese gesamte Stadt erkunden. Es ist relativ linear, weil man seine Wege immer geradeaus suchen muss. Rätsel gab es jetzt keine. Also hin und wieder mal einen Schlüssel finden und aufmachen.
Ja, also relativ banal ist alles.
Ja. Uns wurde versprochen, dass es später noch Abschnitte gibt, zum Beispiel Polizeistation, wo es ein bisschen schwieriger ist rauszukommen, weil man mehr kombinieren muss. Aber ich glaube nicht wirklich dran. Und dann laufen tonnenweise Monster durch die Gegend, denen man ausweichen muss.
Ja, tonnenweise habe ich jetzt keine gesehen.
Ja, innerhalb von 3 Minuten hatten wir irgendwie 4 Stück auf den Straßen. Das war schon ordentlich.
Ja, das eine haben wir 3-mal gesehen, weil gestorben ist.
Genau, das ist nämlich das Problem. Man kann sterben, wird dann in
ziemlich schnell.
Sehr, sehr schnell. Also man kann sich nicht wehren, obwohl man...
Musst du N drücken und es ging nicht.
2-1. Na, man hat so eine Art Half-Life-Eisenstange dann in der Hand. Ich weiß, in Half-Life ist keine Eisenstange, aber da ist es eine Eisenstange. Und dann kann man zwar versuchen, auf so ein Viech einzuprügeln, aber dann tötet es einen halt. Und das Beste wäre vorbeischleichen oder schnell vorbeirennen.
Ja, also du kannst das Monster mal kurz ausnocken und dann läuft es weg. Aber, und du kannst abhauen, aber das Monster ist dann nicht tot. Und es also kommen wohl später auch Schusswaffen ins Spiel. Aber auch nur sehr begrenzte Munition und.
Der Hauptcharakter schießt auch sehr schlecht, hat er
ja
gesagt.
Ja, genau, weil er ist ja nicht trainierter Schütze, sondern halt.
Obwohl es in Amerika
spielt. Ein ganz normaler Mensch und ja, und. Also.
Nicht wie die Leute, die schießen können. Angriff, das sind keine Menschen.
Angriff ist eher die schlechte. Schlechte Taktik bei dem Spiel.
Klingt nicht so wie ein Adventure, wenn ich jetzt das
so mal sagen darf. So. Nee, ist wahrscheinlich auch nicht so richtig. Also wir wissen jetzt nicht, wie hoch der Story-Anteil ist und ob nicht doch noch Rätsel drin sind, aber vermutlich muss man es eher nicht auf dem Zettel haben.
Auch in Tomb Raider sind Rätsel drin und trotzdem finde ich es kein Adventure.
Nee, definitiv nicht. Grafisch war es ganz nett. Bisschen besser noch als Colab, würde ich sagen.
Ja, und es sah erstaunlich gut aus, dafür, dass er eigentlich erst seit 6 Monaten dran arbeitet.
Das ist das Faszinierendste, ja. Seit 6 Monaten machen sie das und haben schon ein super spielbares Produkt. Wir wissen auch noch gar nicht, wann es erscheint. Gibt es noch gar keine Schätzung. Sie sagen, es wäre schön, wenn es 2017 wird, aber schauen wir mal.
Geht aber auch nur 4 Stunden, oder?
So ja,
insgesamt.
Das soll relativ kurz sein.
Die erste halbe Stunde haben wir gesehen. Ungefähr.
Ja, aber er ist auch ziemlich durchgeprescht.
Ja, genau. Also 20 Minuten hat er gespielt und wenn wir es selber gespielt hätten, wäre es die erste halbe Stunde gewesen.
Ungefähr. Also wir können es bislang schwer einschätzen, glauben, aber es ist eher nix und verlangt wahrscheinlich auch viel Geschicklichkeit beim Schleichen. Und
dann brechen wir mal selber weiter zum nächsten Titel.
Ja,
richtig. Das war Event Zero. Das ist ein First-Person-Adventure, wenn man es so nennen will, aber eigentlich ja. Das erscheint schon nächsten Monat. Nicht? Ja, weil es ja eigentlich keine klassischen Rätsel in dem Sinne enthält, sondern, aber da kommen wir gleich drauf. Ja. Ist ein First-Person-Adventure, das als Studienprojekt angefangen wurde vor 3 Jahren irgendwann. Mhm. Die haben das immer in ihrer Freizeit entwickelt, also abends und am Wochenende und so weiter. Und haben es jetzt fertig, tatsächlich, bringen es auf Steam raus. Für 20 Euro, glaube ich, nächsten Monat. Und das ist ein ziemlich interessantes Ding. Weil da gibt's ja, es geht halt um einen Typen, der mit einer Rettungskapsel von irgendeinem
Sollen wir, glaube ich, auch noch gar nicht so genau erzählen.
Ja, aber das können wir schon sagen. Also der ist halt abgeschossen worden und landet dann komischerweise irgendwo an einem anderen Schiff.
Ja.
Genau.
So weit.
So, und da ist halt dann drin und das ist halt relativ verlassen, bis auf eine künstliche Intelligenz, die noch an Bord ist. Und mit der kann er kommunizieren über Terminals.
Und Tastatur.
Und Tastatur. Das ist Texteingabe. Also man muss sich das so vorstellen, das ist ein wirklich hochwertiges 3D-Spiel. Ja, also mit Rundumsicht und allem drum dran, wo man schon rumläuft. Aber man kommuniziert mit dieser KI über Texteingaben. Hans, du hast es ausprobiert. Wie ist das?
Ich war ziemlich begeistert, wie vielseitig die Texteingabe ist und wie clever die Befehle interpretiert. Also ich habe eine Aufgabenstellung gehabt, ich will in den nächsten Raum und die Tür ist zu. Und dann muss man aber, weil sie ein bisschen zickig ist, mit ihr verhandeln. Weil sie dann sagt, nö, da ist nicht aufgeräumt, da lasse ich dich nicht rein. Das ist ihre Argumentation, da kannst du jetzt nicht rein, da liegt alles rum. Und dann habe ich kurz überlegt, mir gedacht, naja, ich kann es jetzt mal ausprobieren einzutippen, aber raffen würde das eh nicht. Und habe eben dann auf Englisch eingetippt, naja, aber vielleicht liegt da jemand dahinter, der meine Hilfe braucht. Und dann kommt eben, ah ja, okay. Und dann hat er die Tür aufgemacht. Also das war sehr beeindruckend. Ich habe es jetzt nicht
irgendwie... Du hast vorher noch angeboten, dass du aufräumst und...
Ich hab geschrieben, das macht mir nichts aus. Aber dann hat er gesagt, das ist ihm trotzdem peinlich, er macht jetzt nicht auf. Ja, und dann hatte ich das eingegeben, dann ging die Tür auf, gehe ich auf die Tür zu, gehe die Tür wieder zu. Kurz bevor ich draußen war. Und dann bin ich hin und habe ausprobiert, die KI mal ein bisschen zu beleidigen nach dem Motto, das war scheiße knapp, du Arsch. Warum machst du mir die Tür zu?
Und dann reagiert sie getötet.
Aber, genau, und dann reagiert sie aber genauso bissig. Also das ist auch was der Entwickler noch gesagt hat, je nachdem, wie man damit umspringt, umso schwieriger hat man es später, weil sie dann auch nicht besonders gut auf einen zu sprechen ist für die späteren Momente. Sieht wahnsinnig spannend aus.
Ja, es ist aber wirklich so, dass je nach Raumsituation, je nachdem, wie man die Frage stellt, je nachdem, wie die Situation vorher gewesen ist, die Stimmung dieser künstlichen Intelligenz sich auch tatsächlich immer wieder ändert. Ja. Also es scheint ziemlich komplex zu sein, was sie da hinten dran programmiert haben. Man steht erstmal nur vor einem Cursor und dann ist man plötzlich überrascht, was das alles irgendwie, was da irgendwie an Intelligenz dahinter steckt. Ja. Also es ist schon sehr, sehr spannend. Schauen wir uns aber mit Sicherheit noch an. Das kommt ja in ein paar Wochen schon raus.
Und dann September.
Genau, und dann gehen wir damit mal weiter. Wir waren bei Microids. Französisches Label kennen wir schon von Titeln wie Still Life vor allen Dingen, genau. Kennen wir von, aus ABC kürzester Murders. Zeit von ABC Murders, das war das letzte, was sie gemacht haben. Zwischendurch haben sie mal jede Menge Portierungen gemacht von alten Titeln und so weiter und so fort. Und jetzt haben sie endlich mal zwei richtig dicke Dinger im Ofen. Das eine ist das neue Spiel von Pendulo Studios.
Yesterday Origins. Viel Neues gab's nicht. Release ist verschoben worden, 13. Oktober, wisst ihr wahrscheinlich schon, steht schon als News auf unserer Seite. Aber wir haben noch neue Details, also wir haben eine Vorschau auf unserer Webseite, falls ihr euch nochmal einlesen wollt. Die neuen Infos darüber hinaus. Das Zweitinventar, mit dem ich Aktionen begründen muss, wird sehr voll. Da haben wir eine Spielszene gesehen. Das wird richtig anspruchsvoll, glaube ich. Das wird ziemlich schwierig. Also nochmal kurz eingeführt, an manchen Stellen muss ich begründen, warum ich eine Aktion mache, die jetzt so an sich nicht logisch ist. Und dieses Inventar, mit dem ich begründen kann, wird wohl im Laufe des Spiels viele, viele Einträge haben, sodass es dann auch schwierig wird, die Begründungen noch korrekt zuzuordnen. Das war das eine, was wir aus der Präsentation gezogen haben. Und das andere, Spielzeit deutlich länger als der erste Teil, 10 bis 12 Stunden haben sie angegeben. Ja. Und knackig schwierig. Also die Präsentatorin, die nach eigenen Angaben viele Adventures spielt, fand es sehr schwierig. Wir sind gespannt drauf. Klingt nach wie vor nach einem super Titel. Die Spielszenen, die wir gesehen haben, sind genauso gut umgesetzt wie die Preview, die ich schon gesehen habe. Sieht ansprechend aus. Ich freue mich nach wie vor sehr drauf.
Und der zweite Titel, das ist auch ein Spiel, auf das sich sehr, sehr viele unserer Leser freuen. Das ist der dritte Teil von Cyberia. Da haben wir auch nicht so sehr viel Neues. Außer eine ganz wichtige Information, da haben wir nämlich extra nochmal nachgehakt. Es gibt wohl keine Point-and-Click-Steuerung mehr. Sondern es wird jetzt in einer 3D-Umgebung mit der Tastatur gelaufen. Mit der Maus kann man sich umschauen, so wie man das zum Beispiel von Ego-Shootern kennt.
Aber nur halt,
dass man auf die Figur draufschaut und nicht aus ihren Augen halt in die Welt schaut. Aber ich muss sagen, grafisch ist es immer noch Cyberia.
Also und es sieht fantastisch aus. Also super detailreiche Schauplätze, extrem viel Animation, viel Liebe zum Detail. Klasse. Sieht einfach klasse aus.
Story hört sich auch gut an.
Ja.
Das war auch schon, ist unabhängig vom ersten und zweiten Teil. Man kann das also auch spielen, ohne die ersten beiden gespielt zu haben. Es soll dann aber wohl im Spiel Referenzen geben, die man nur versteht, wenn man die ersten beiden Teile schon kennt. Veröffentlichung hier ist 1.12.
Mhm.
Das ist der Termin, der auch schon seit einiger Zeit bekannt ist. Der scheint wohl noch zu stehen. Ja, dann haben wir im Anschluss auch noch mit dem Macher von Cyberia, Benoit Sokal, noch ein Interview geführt.
Vielen Dank auch für eure Fragen im Forum dafür.
Genau. Das bekommt ihr noch nachgeliefert. Das muss natürlich erst geschnitten werden. Das schaffen wir nicht so ohne weiteres jetzt hier auf der Gamescom.
Ja, vor allem, weil wir auf Französisch die Antworten haben und anschließend sie auf Englisch übersetzt bekommen haben. Da muss ich irgendwie noch einen schlauen Weg finden, dieses Video ansprechend aufzubereiten. Da brauche ich länger Zeit als hier auf der Gamescom.
Ja.
Was wir noch vergessen haben, Yesterday Origins, nach wie vor unklar, ob deutsche Sprachausgabe. Richtig. Cyberia vollständig synchronisiert.
Richtig. Also das ist der Unterschied zwischen den beiden Spielen, den wir jetzt auf jeden Fall kennen. Cyberia ist die deutsche Übersetzung per Sprache. Sicher? Hat er sich nicht vorhin noch beschwert? Irgendwie?
Ja, Axel hat sich vorhin noch beschwert.
Der hat sich schon noch beschwert, oder?
Sorry, ich soll es beim Basti machen.
Okay, ja, wir machen... Ja, also wir machen jetzt Schluss mit Cyberia hier. Sonst, ne?
Also sieht gut aus. Ich glaube, es wird schön. Rätseltechnisch haben wir nach wie vor wenig gesehen. Es ging um eine Herzattacke.
Also ich finde, das Wichtigste, was sie bei Cyberia hinkriegen müssen, ich bin großer Cyberia-Fan und was ich eben hoffe, ist, dass sie die Stimmung wieder einfangen, dass sie die herausragende Grafik und die Musikkulisse und eben die ganze Kreativität, die eben durch Benoit Sokal da reinkommt, dass sie das wieder einfangen.
Sieht aber ganz gut aus und sie haben es wunderschön aufgeteilt. Einmal dieses umherziehende Volk mit viel Tierbezug, diesen...
Toni betet schon.
Diesen Schneestreußen, Schneestrauß.
Falls sich jemand wundert, warum wir hier so quietschen.
Und im Gegensatz dazu ein Abschnitt, in dem dann ganz viel Mechanik und Roboter zum Einsatz kommen.
Hat man Oscar wieder gesehen?
Also nicht in den Ausschnitten, die wir gesehen haben.
Okay.
Mach dich. So. Wir kommen langsam zum Ende. Wir haben schon ganz schön viel jetzt durch. Also wir sind auch schon ganz schön durch. Also, wie spät haben wir es denn jetzt eigentlich? Kann man eine Zeit ansagen?
3:07.
3:07, das ist sehr spät. Aber wir müssen ja um 7 wieder raus. Hm?
Ja. Ja, wir müssen aber auch noch Podcast schneiden.
Und ja, Podcast schneiden, Video hochladen.
Video ist jetzt fertig.
Na, wundervoll. Nächster Titel, den wir gesehen haben.
Kannst dich ein bisschen freuen. Freu dich mal ein bisschen, Michael.
Dafür reicht die Kraft nicht mehr.
Nein. Meine Stimme macht auch langsam irgendwie schlapp.
Wir werden alt.
Soll ich übernehmen?
Also ich vor allen Dingen. Nein. Ist ja eh meins.
Bitte.
Ja. Genau, als nächstes haben wir gesehen Bear With Me. Da haben wir vor der Gamescom, 3 Tage vor der Gamescom, noch eine Vorschau gebracht. Weil am 8.8., das war letzten Montag, ist die erste Episode von diesem, ich glaube, fünf Teile erschienen. Das wird vom kroatischen Studio Exordium Games entwickelt. Ich hatte die Vorschau dazu auch gemacht. Ist ein sehr, sehr schöner Titel. Das handelt von der kleinen Amber und diese ganze Story spielt sich eigentlich in ihrer Fantasie ab. Das heißt, sie verlässt eigentlich nie das Haus, in dem sie wohnt, aber die Geschichte spielt eigentlich in dem Haus, in einer anderen Stadt, in sonst was. Ja, wobei sie dann in ihrer Fantasie immer die Räume wieder zu anderen Schauplätzen umfunktioniert. Zum Beispiel war so in der ersten Episode, da geht es dann in die Stadt und der Durchgang zur Stadt, der ist dann halt im Dachboden. Ja, und die ganzen Figuren, mit denen sie interagiert, das sind dann ihre Stofftiere. Das heißt, die nehmen dann bestimmte Rollen ein und mit denen spricht man auch, führt auch Dialoge und so weiter und so fort. Sehr toll gemachtes Spiel. Haben wir jetzt von der zweiten Episode leider heute noch nichts gesehen, aber wir haben Informationen mitgebracht. Zum Beispiel, dass die im vierteljährlichen Rhythmus veröffentlicht werden sollen. dass die Spielwelt noch größer wird. Also es wird auch so sein, dass einige Räume, die wir jetzt schon kennen aus der ersten Episode, in der zweiten Episode eine andere und eine Funktion haben und auch einen größeren Bereich dann darstellen. Und dass man aber auch wieder von den alten imaginären Räumen in die neuen und wieder zurückwechseln kann. Wie das gemacht wird, das wollen sie uns noch nicht so ganz verraten. Bin ich aber sehr gespannt schon drauf. Dann waren wir bei Studio Fispin, auch einer von den ganz großen Titeln heute.
Genau, da haben sich, glaube ich, Hans und ich auch sehr drauf gefreut, mindestens. Und viele unserer Leser aus, viele unserer Leser auch.
3:10 Uhr.
Leser aus.
Schön war's. Lena World 2 wurde angekündigt.
Ich hab grad Lena World verstanden.
Lena World, du kriegst ja schon wieder eine
Schnitzel. Dachte gerade an Schnitzel. Das werdet ihr morgen erfahren.
Ja,
das
ja.
Aber zunächst haben wir eigentlich gar nicht Inner World 2 gesehen.
Die Konsolenportierung von 1, ja. Xbox One und PS4.
Aber das ist die eine Ankündigung, dass The Inner World 1, der erste Teil, den es für PC gibt, aber auch für
Mobilgeräte,
Mac, glaube ich, und mobile Geräte, der kommt jetzt Ende des Jahres für PlayStation 4 und Xbox One.
Und Steuerung hübsch angepasst.
Steuerung ist direkte Steuerung jetzt. Man schaltet eben auch so die Hotspots durch. Du hast es, glaube ich, kurz selber gespielt?
Nee. Ich habe gespielt, ja. Also lässt sich gut steuern, ist erstmal ungewöhnlich, weil, weiß nicht, so ein Spiel ist besser einfach mit Cursor. So, also mit Controller funktioniert es zwar gut, das haben sie wirklich gut umgesetzt und wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, kommt man auch damit zurecht. Aber ich hätte es besser gefunden, wenn man mit dem Stick dann wirklich einen Cursor bewegen könnte und nicht die Figur direkt. Also, hätte ich persönlich besser gefunden, aber sollte mal machen.
Ich habe es selbst nicht gespielt, aber meine Vermutung ist, das ist sowas, wenn man das 5 Minuten gespielt hat, hat man es verstanden und dann geht das.
Ja, also ja, doch die erste Minute ein bisschen fummelig noch, aber dann geht's.
Aber viel spannender ist im Moment ja ohnehin der zweite Teil.
Genau, wir haben nichts gesehen, außer dem, was veröffentlicht wurde, also den Trailer und das Artwork. Und eben die Infos zur Story, die es auch auf der Website theinnerworld.de gibt.
Plus 2 super wichtige Infos, die uns noch mehr Richtung Hype-Train geschoben
haben. Ja, zum einen hat mich interessiert, was es mit dem Bingo-Pony auf sich hat. Und die Antwort ist, das Bingo-Pony, das wohnt in Aspen und liest die Bingo-Zahlen vor. Deswegen ist das Bingo-Pony.
Klingt aber logisch. Ja.
Im Nachhinein habe ich auch gedacht, was fragst du überhaupt? Aber,
ja. Und mit einem extrem verschmitzten Grinsen hat uns Sebastian dann auch noch gesagt, dass es eine Stadt voller Wollmäuse geben wird.
Ja, die Wollmausstadt.
Und da gehört eigentlich dieses Grinsen dazu, aber es war fantastisch.
Ja, was gibt's noch? Haben wir was vergessen?
Naja, Geschichte.
Geschichte ist Faschismus, yay! es gibt Emil, den Schuhhändler, der stachelt alle Menschen oder alle Asposier dazu auf, Flötennasen zu hassen. Und zieht da so eine Faschismusgeschichte auf.
Und so kommt der Hauptcharakter aus dem ersten Teil, Robert, mit seiner Familie in die Bredouille.
Der ja eine Flötennase hat.
Weil er eine Flötennase hat. Und wir werden sehen, wie und
ob er sich auch eine Flötennase.
Kann. Weil er die Welt retten kann. Ja, aber damit spoilen wir jetzt sehr viel vom ersten Teil.
Das stimmt, aber.
Wir freuen uns auch sehr auf neue Schauplätze. Es wird nochmal ähnlich viele Schauplätze geben wie im ersten Teil. Spielzeit wird auch ähnlich sein und Schwierigkeitsgrad wird auch ähnlich sein. Und es gibt jetzt eine Stadt, das fand ich allein von der Idee her sehr hübsch, die ist mit Seilen genau in der Mitte der Welt Asposiens auf, also im Erdkern spielt das ganze Jahr von Asposien. Außenrum ist ja unendliches Erdmaterial. Und ganz in der Mitte an Seilen aufgehängt ist die Hauptstadt Asposiens, deren Namen ich jetzt leider vergessen habe. Und weil die genau in der Mitte ist, wechselt die Gravitation je nach Straßenzug. Das heißt, ich kann um die Ecke gehen und habe dann plötzlich Gravitation nach rechts, weil...
Ist logisch, die Gravitation kann sich doch nicht entscheiden, in welche Richtung sie dann geht, von daher.
Und das ist, glaube ich, ein Schauplatz, auf den man sich schon sehr freuen kann.
Das glaube ich auch, ja. Was ich auch sehr schön fand, war, ich habe gefragt, das ist ja ein sehr ernstes, düsteres, erwachsenes Thema. Und es ist aber alles sehr, sehr verspielt, wieder wie wir es aus dem ersten Teil kennen. Der erste Teil war ja eigentlich auch ein erwachsenes Thema.
Es ja, ist, absolut.
Nicht wirklich ein Kinderspiel, aber durch die Optik und durch die Verspieltheit ist es natürlich auch von Kindern viel gespielt. Und Sebastian Mittag vom Entwickler Fizbin hat eben auch gesagt, man darf Kinder nicht immer unterfordern. Man muss eben ihnen auch mal was geben, was sie vielleicht nicht ganz verstehen, sodass sie eben daran auch wieder was lernen können und eben mehr über die Welt erfahren.
Hat dann aber nichts über die Bar-Szene gesagt, was ich auch extrem lustig fand. Ich weiß nicht, ob er die Fragen der Kinder nach der Bar-Szene beantworten will.
Das macht er.
Der macht das.
Das traue ich ihm zu.
Ja.
Wir sind fast am Ende in unserer Spätschicht und wir haben noch ein Spiel, das heißt Late Shift.
Late Shift. So.
Das war richtig gut.
Ja, ja, es ist.
Weißt du, bei Late Shift.
Ja, ja, ich hab's schon verstanden.
Hast du verstanden, was
die. Ja, ich hab's verstanden. Und ich antworte darauf.
Spätig.
Ja, Late Shift. Wir gucken uns hier morgen The Bunker an, so ein Full-Motion-Video-Spielfilm-Adventure. Und durch Zufall aufmerksam geworden, indem wir durch die Hallen gelaufen sind, sind wir auf den Schweizer Gamesstand. Und Schweizer machen immer irgendwie spannende Games, weil die irgendwie immer mit...
Roten.
Ja, ja, die sprechen lustig und deswegen sind wir da eigentlich schon mal gern. Und, und jetzt lenkt mich Jan mit etwas ab, was man nur sehen kann, aber leider nicht hören. Doch, man kann es vielleicht hören an uns. So fühle ich mich gerade. Also wir waren in der Schweiz, am Schweizer Stand, und da wurde auch ein Full-Motion-Videospiel, also ein Spielfilm, interaktiver Spielfilm sozusagen, promoted, von dem ich vorher, glaube ich, noch nichts gehört habe. Und der heißt eben Late Shift. Ist bereits für iOS erhältlich. Android soll demnächst kommen.
Und wer hat es erfunden?
Wer hat es erfunden? Eine Firma namens Control Movie.
Control
Movie. Das sind eigentlich Filmemacher, die so primär aus dem Werbebereich kommen und dann irgendwann sich gedacht haben, ja, was kann man denn so für neue Ideen machen, so im Filmbereich? Und sind dann irgendwann im interaktiven Spielfilm halt gelandet. Ist ein Titel, der hauptsächlich branched, also sich verzweigt. Ist also jetzt kein klassisches Adventure, sondern arbeitet ganz viel mit Entscheidungen. Inhaltlich geht es um einen Mathematiker namens Matt, der durch ein paar widrige Umstände in so einen Überfall, es wird irgendwie so ein Auto entführt, verwickelt wird. Und dann kommt praktisch da so eine Art Heist-Movie da irgendwie raus und es geht viel um, wird dann irgendwie verfolgt, scheinbar. Und er muss dann immer ganz schnell, immer ganz schwierige, auch moralisch relevante Entscheidungen treffen. Und das ist, erinnert erstmal so ein bisschen so an die Telltale-Games, also ist alles relativ flott, alles sehr durchinszeniert, alles sehr interaktiv spielfilmlastig. Der Film hält auch nie an, also er läuft die ganze Zeit und es gibt immer die ganze Zeit, während der Film läuft, Entscheidungsmöglichkeiten, die mit Buttons ausgewählt werden. Es gibt aber auch so ein paar Szenen, wo man so 360 Grad oder 180 Grad, genau weiß ich es noch nicht, praktisch den Bildschirm hin und her swipet und dann rumgucken kann und auch dann irgendwie entscheiden kann, wo gehe ich jetzt eigentlich hin. Mhm. Auch in den Szenen läuft der Film weiter, wenn man sich halt nicht für irgendwas entscheidet, wird irgendwas passieren. Und man hat auch eine Szene gesehen, wo man Sachen macht, wie zum Beispiel so einen Geheimcode eintippen. Ich weiß nicht, ob das interaktiv ist, sah ein bisschen so aus. Also es gibt schon so ein paar Adventure-artige Sachen, so ein bisschen mit Hotspotting, aber sehr reduziert. Es ist also wirklich kein Rätseltitel, sondern eben ein wirklich interaktiver Spielfilm. Ein Durchlauf dauert 70 bis 90 Minuten. Es gibt, oh Gott, wie viel waren es? 180 Entscheidungsmöglichkeiten, erinnere ich mich dunkel. Also es ist echt viel, wobei sie mit Sicherheit da wirklich jede Kombination vermutlich gezählt haben, aber es ist echt viel. Es gibt 8 verschiedene Enden, die teilweise sehr unterschiedlich sind. Also es kann sein, dass jeder Durchlauf wirklich sehr, sehr anders ist. Und was einigermaßen spannend ist, sie haben, oder was ich einigermaßen spannend finde, ist, sie haben eine App entwickelt für Kinos, dass man den Film auch im Kino anschauen kann. Die gibt es bereits für Android und iOS. Tja, und da kann man dann praktisch mit dem Control, mit der App im Kino sitzen und dann gemeinsam mit den anderen Leuten den Film angucken.
Und die Mehrheit
bestimmt. Und die Mehrheit entscheidet.
Krass.
Es funktioniert wohl recht gut, weil sie von einem Festival zum nächsten brettern mit dem Titel.
Und, klingt gut.
Ich kann nicht beurteilen, wie das ist, wenn man so mehrheitsmäßig da entscheidet. Ich weiß aber nicht, wie das kommuniziert wird dann. Ich weiß, dass es einen Titel gab, der das schon mal probiert hat in den 80ern. Damals hat man wirklich die ganzen Kinos umgebaut mit so richtigen schönen TED-Sesseln und so. Das hat sich aber dann nicht durchgesetzt, weil halt eben die Kinos nicht umrüsten wollten. Und jetzt gucken die halt mal, ob sie es schaffen, dass so interaktiver Spielfilm halt auch etwas ist, was man mal mit Kumpels im Kino anschauen kann. Die Engine, die sie entwickelt haben, ist selbstentwickelt, nativ, eben für iOS, demnächst auch für Android und vielleicht dann auch für Konsolen und Apple TV gibt es natürlich auch und Smart TVs wird es dann auch geben, wenn Android fertig ist. Haben sie selber entwickelt und Business-Konzept von denen ist, auch diese Engine zu lizenzieren, wenn mehr Leute so solche Spielfilme machen. Das ist so die Grundidee. Was ich halt interessant finde und warum ich dann mich mit ihnen noch länger unterhalten habe, ist, mal so gefragt, wie dann. Also der Film sieht gut aus. Sieht man auch in unserer Tageszusammenfassung, sieht man ein paar Szenen. Mhm. Sieht echt ordentlich produziert aus, ist auf Englisch, gibt aber deutsche Untertitel. Ich habe gefragt, wie teuer war denn das, die Filmproduktion? Dann hat der so gesagt, Filmproduktion, das war so 1,5 Millionen Schweizer Franken. Aber nach 1,5 Millionen Schweizer Franken, also ungefähr rund 1,4 Millionen Euro. Davon könnten wir 10 Adventures machen, vermutlich.
Jan kann 100.
Jan kann 100 Adventures machen. Korrekte Antwort, richtige Antwort. Das schon ist schon echt erstaunlich, also wie die Geld aufgetrieben haben. Aber es ist halt auch Filmbranche.
Ja.
Und da sind einfach andere Budgets gängig. Und die Aussage war auch, es sind wohl mehrere Töpfe zusammengekommen. Unter anderem hat wohl auch BMW was dazu gegeben. Weil,
kommt dann prominent mit Autos vor.
Genau, deswegen haben wir den Late Shift auch tituliert mit: Vielleicht ist es das teuerste Werbeadventure aller Zeiten. Die Rückkehr der Werbeadventures. Ja, es sieht gut aus. Wer sowas gerne mag und dann mal Bock auf sowas hat, kann sich das gerne angucken. Aber wie gesagt, Rätsel, glaube ich, große Rätsel darf man sich nicht erwarten. Das kommt vielleicht dann morgen in The Bunker. Und bevor wir zur allerletzten Abmoderation kommen, wollte ich euch noch fragen, was sagt ihr denn zu unserem Hotel?
Hallo Hotel.
Also ich würde es wie folgt mit ein paar Wörtern zusammenfassen. Klein, aber nicht fein.
Frühstück ist toll.
Frühstück ist sehr gut. Ja.
Ja.
Und man kann sich im Zimmer durchaus auch umdrehen, wenn man auf der Stelle bleibt.
Und wenn man allein ist.
Oder wenn man keine Toilette im Bad hat, dann hat man auch ein bisschen mehr Platz. Aber dafür hätte man manchmal ganz gerne Matratze.
Ja.
Ja. Mal gucken, wie es meinem Rücken morgen geht. Und wie weit wir überleben.
Wie du schläfst. Du musst ja noch schneiden.
Ja, stimmt.
Also mehr zum Hotel dann morgen. Und
genau.
Das war dann unsere Late Shift.
Das war unsere Late Shift,
genau.
Und wir haben noch eine kleine Überraschung für euch, weil unser Toni, unser neuer Redakteur, der zum ersten Mal dabei ist, der hat Musik mitgebracht. Und damit beenden wir heute unseren Podcast und sagen tschüss, bis morgen.
Tschüss.
Genau. Der Toni sagt aber jetzt, bevor wir rausgehen, nochmal kurz, was das für eine Musik ist, weil die Musik ist nicht von irgendjemandem, sondern von ihm selber.
Ja, und es wird euch sehr überraschen, dass ich Deutschrap mache.
Wie Deutsch. Das finde ich, das ist Englisch untertitelt.
Und ich habe für die Podcasts habe ich jetzt 3 Lieder mitgebracht, damit wir dann hinter jede Folge dann ein Lied packen können. Und da das jetzt das erste ist, würde ich sagen, passt am besten New Game Plus dazu. Das kann man auch auf YouTube finden. Wer meinen Forennamen googelt oder auf YouTube eingibt, Toni Nörzen, wird auch schnell fündig. Und ist ein sehr persönliches Lied. Da geht es einfach darum, dass ich halt dann eben sozusagen ein neues Spiel angefangen habe, einen Neustart gewagt habe. Und ja, ich will gar nicht so viel drüber, gar nicht so viel verraten jetzt. Geht auch wirklich nicht lang. Deswegen hört einfach mal rein.
ist gleich vorbei.
Schreibt uns in die Kommentare, wie es euch gefallen hat.
Jo, genau. Also es ist auch ein bisschen nerdig, also was vielleicht der Titel auch schon verrät.
passt überhaupt nicht zu uns.
Nein! Nee, voll unpassend. Ja. Warum spielen wir das überhaupt?
Und wenn ihr tatsächlich bis hier gehört habt und jetzt noch was in die Kommentare schreibt, mich würde ja auch interessieren, ob ihr das, wo wir gelacht haben, jetzt weit nach 1 Uhr auch lustig fandet. So als Referenz quasi, wie das morgens ankommt.
Ach, nicht, dass es uns stören würde.
Nö, es ist einfach nur Neugier.
Ja, genau. Weil wenn es sowieso keiner hört, dann können wir morgen früh ins Bett.
Genau. Und aber jetzt erstmal.
Genau, falls ihr Fragen zu Martin Gante für habt, habt ihr die Chance, wenn ihr bis um 10 Uhr das Ganze postet in den Kommentaren, vielleicht stellen wir irgendwie die Frage dann.
Ja.
Kann man noch dazu sagen. Also gerne immer weiter kommentieren. Gut.
Wir schließen mit einem musikalischen Highlight.
Genau, Tony Nürzen, das war der Gamescom. Bis morgen.
Wenn es euch gefällt, liken und abonnieren.
Das reicht jetzt aber auch.
Geht's nochmal, tschüss.
Tschüss.
Ich bin bisher nur so durch das Leben gestolpert, konnte irgendwie nur gerade so die Wege verfolgen, die ich für mich selbst zurechtlegte, aber durch fehlende Motivation und so weiter nur erschwerte. Jetzt ärgere ich mich, dass ich damals nicht wie heute dachte, sondern wegen der Scheuklappe noch keinen Erfolg hatte. Doch das wird sich ändern, weil der Syrgame Plus dann gleich startet und ich endlich den erhofften guten Schluss mal freischalte. Denn in diesem Open-World-Spiel ist es gleich, dass man durch zu viel Ablenkung sein Ziel nicht erreicht. Deshalb musst du deine Hauptquest auch linear bestreiten und zu 100% durch sein wie ein Ladebalken. Dann ist der restliche Content hier endlich mal vollständig, zu freien Erkundung unendlich weit offen. Ich hoffe, ich schaffe noch diesen einen Test. Ich weiß, es kann nicht alles glänzen, was man schleifen lässt. Let's play. Und ich starte das Spiel neu. Ich bin immer noch derselbe, nur will diesmal doch der Held sein. Und ich starte das Spiel neu. Hab noch immer meine Items, doch will diese noch erweitern, yeah. Und ich starte das Spiel neu. Ich weiß jetzt, wie es laufen soll, hab vom Fail die Schnauze voll. Und ich starte das Spiel neu. Ich weiß, dass alles gut gehen muss in diesem New Game Plus.